Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Heute mal so im Jahresendspurt mit einem ganz anderen Thema. Eines, das natürlich die Finanz- und Wirtschaftswelt doch einigermaßen in Atem gehalten hat. Der große Cum-Ex-Skandal, einer der größten Steuerskandale der Bundesrepublik Deutschland. Hier mir gegenüber sitzt ein junger, adretter Mann, der durchaus einer der großen, umtriebigen Architekten dieses Finanzskandals war und dann später mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet hat, als Kronzeuge und dazu auch ein spannendes Buch geschrieben hat, der Cum-Ex-Kronzeuge. Ich sage, freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Kai-Uwe Scheck.
Danke, schönen guten Morgen.
Freue mich auch. Ich steige mal so rum ein. Wozu dieses Buch?
Ja, das Buch hat drei Tonspuren. Also ich habe es geschrieben als Katharsis. Das fing an 2018, als ich schon mitten im Cum-Ex-Skandal drinsteckte. Wir werden sicherlich heute das nochmal aufzeigen.
Ein bisschen Revue passieren lassen müssen, ja.
Dass das 15 Jahre her ist, wo das anfing. Also Katharsis, weil ich habe dann in Vernehmung gesteckt und für mich natürlich auch vieles realisiert, wo ich da reingeraten bin in der Hochfinanz. Insofern habe ich das zum einen geschrieben, um mich erstmal zu befreien und nicht das zu veröffentlichen. Aber später haben das Leute gelesen, die mir nahestehen, und die haben gesagt, das muss an die Öffentlichkeit. Und ich habe mich erwärmt für diesen Gedanken, weil ich natürlich auch gemerkt habe, dass insbesondere Journalisten, Anwesende ausgeschlossen, ab und zu sich so Facetten rausgreifen, die natürlich irgendwie dann im Gericht oder wo auch immer zutage treten und dann eine ganze Geschichte darum herum kreieren. Und deswegen war ich jetzt so weit, meine Geschichte von A bis Z, also von Geburt in Friesland, in der norddeutschen Tiefebene, dann Aufstieg, Abstieg und vielleicht auch ein Stück weit Wiedergeburt bis heute. Ich bin jetzt 54 Jahre alt, also nicht mehr ganz so jung, wie Sie sagten.
Aber manchmal bin ich höflich.
aufgeschrieben. Dann die zweite Tonspur ist die, dass ich schon den Anspruch hatte, Cum-Ex zu erklären, weil Sie haben es gerade im Intro gesagt, viele Menschen kennen natürlich den Begriff, verbinden damit auch einige Personen, bis hin zum ehemaligen Bundeskanzler, ja. Aber keiner weiß so genau, was dahinter steckt. Also ja, das ist irgendwas mit Aktien, sagen die meisten. Und da haben sich irgendwelche Leute was erstatten lassen, was nicht abgeführt wurde. Das kennen dann schon die meisten. Sie haben ja auch hier eine Hörerschaft und Zuschauer, die vom Fach sind. Von daher hat jeder, kann er jetzt jeder mal testen für sich, auch eine Meinung, was es ist. Und im Detail ist es natürlich dann schon nicht mehr so ganz einfach, das zu erläutern. Und das habe ich versucht. Und da sind auch 20 Seiten dabei von 250. Wenn Sie die gelesen haben, haben Sie Cum-Ex verstanden. Wenn Sie das nach drei Wochen wieder vergessen haben, können Sie wieder von vorne anfangen und dann ist es wieder da. Der dritte und letzte Anspruch, den ich damit habe, ist eigentlich für mich heute aus der Sicht danach, also ex ante, war das anders, aber ex post ist das jetzt sozusagen der wichtigste Teil. Wie geht man mit Kronzeugen um? Denn ich habe als Kronzeuge so viel Gutes und so viel Schlechtes erlebt, dass ich beinahe aus dem Fenster gesprungen wäre. Der Druck war so groß, wir kommen heute sicherlich im Detail noch dazu. Ich habe mich natürlich gegen eine ganze Finanzindustrie gestellt. Mhm. Ich habe mich der Staatsanwaltschaft Köln als Kronzeuge zur Verfügung gestellt. Die hat mich 2 Jahre lang vernommen. Die hat mich 5 Jahre, 5,5 Jahre ins Gericht geschickt. Das sind fast 10 Jahre oder 8 Jahre. Und sie hat genommen. Und am Ende hat sie mich, wie mein Verteidiger damals gesagt hat, bei Gericht in meinem eigenen Verfahren, wo ich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde, vor den Bus geschubst. Und das ist etwas, wo es jetzt nicht mehr um Kai-Uwe Scheck geht. Ich brauche jetzt keine Heilung mehr, die habe ich schon für mich selber gefunden. Aber es wird einen nächsten, übernächsten und dritten Fall geben, der dann gar nichts mehr mit Cum-Ex zu tun hat.
Ja.
Cum-Cum bahnt sich an, aber der nächste Skandal ist vielleicht Bitcoin oder was auch immer. Und meine These ist, die können Sie gerne hinterfragen und abklopfen, dass man ohne Kronzeugen, ohne Leute aus dem Maschinenraum, ohne Ingenieure, die dann wie beim Dieselskandal erzählen, wie die Software funktioniert, kriegen sie solche Fälle nicht mehr geknackt. Und wenn man meinen Fall hört und liest, dann geht man nicht hin und bietet sich als Kronzeuge an. Also wir haben, wie der Jurist sagte, lege ferenda, wir haben Nachbesserungsbedarf, wie man in Zukunft mit Kronzeugen umgeht. Letzter Satz. Versprochen ist der letzte Satz. Ein Blick nach Amerika hilft da bei der Rechtsfindung. Das ist etwas, was mich schon auch als Jurist seit 25 Jahren begleitet. von Anfang an. Amerika hat ein etabliertes Kronzeugenrecht und da kann man viel daraus ableiten, wie man Kronzeugenschutz gibt. Ich sage da an dieser Stelle nochmal, weil das immer kommt, in Amerika werden Kronzeugen auch vergütet. Also es gibt da verschiedene Beispiele. Da bin ich dagegen, weil das setzt falsche Anreize. Mhm. Man muss Kronzeugen aber schützen, dass sie nicht verklagt werden, dass sie nicht also zivilrechtlich verklagt werden. Denn wenn sie sich offenbaren und es wird gewahr, wer diese Person ist, dann sagt man doch so schön, ist Polen offen.
Mhm. Da sind ein Haufen Punkte natürlich drin. Viele davon habe ich mir schon aufgeschrieben und zwei, drei neue kamen dazu. Fangen wir der Einfachheit halber, das muss man leider vorneweg tun, auch Sie haben es in letzter Zeit mit Sicherheit häufiger erzählt rund um das Buch, aber lassen wir uns trotzdem versuchen, ein ganz schnelles Überblickchen zu bekommen. Ich sage Überblickchen, es müssen nicht die 25 Seiten komplett sein. Mhm. Was Cum-Ex ist oder war. Und dann kommen wir natürlich noch kurz zu Ihrer Rolle, bevor wir auf die anderen spannenden Themen da drum rumkommen. Also die Schnellfassung, was zum Teufel war und ist Cum-Ex?
Was würden Sie sagen?
Ich weiß es ungefähr nicht nur, weil ich das Buch gelesen habe. Okay. Deswegen wäre das jetzt irgendwie, alles ich würde es nur als Exzerpt wiedergeben.
Gut.
Soweit bin ich vorbereitet auf unser Gespräch.
Alles klar. War auch eine rhetorische Frage, weil ich erkläre es jetzt.
Ja.
Aber jetzt können auch alle Zuschauer einmal für sich selber kurz stoppen vielleicht und einmal für sich reflektieren, was weiß ich eigentlich über Cum-Ex, was halte ich davon? Ich mache es einfach. Ich sage Ihnen erstmal, was Cum-Ex nicht ist. Das liest man nämlich häufig, insbesondere in Tageszeitungen, wo natürlich Journalisten alles in eine Schlagzeile pressen müssen. Dafür habe ich ja auch Verständnis. Aber das schafft halt oftmals ein Missverständnis. Und das Missverständnis hat sich seit über 15 Jahren durchgefressen. Das lautet wie folgt. Bei Cum-Ex gibt es eine Gruppe von Bankern, Wirtschaftsprüfern und Investoren, die haben sich zweimal erstatten lassen, was einmal abgeführt wurde. Wenn Sie sowas hören oder wenn Sie sowas demnächst in einer Besprechung haben, sagen Sie einfach Bullshit.
Ja.
Ja. Das hat also nichts mit der Wahrheit zu tun. Das ist so, als würde ich sagen, die Sonne kreist um die Erde. Da weiß jedes Kind, das stimmt halt nicht.
Ja.
So. Im Ergebnis ist das, was jetzt kommt, gleichermaßen fatal. Es ist zweimal erstattet worden. Es geht jetzt um Dividendensteuer und Kapitalertragssteuer. Da gehen wir jetzt gleich rein. Es ist zweimal erstattet worden, was der Staat nur einmal erhalten hat. Und das gibt gleichermaßen ein großes Loch. Also wir debattieren nicht darum, ob es tatsächlich Cum-Ex gab oder nicht, ob es ein fatales Steuerloch gab, wo sich die Zahlen natürlich selber überbieten. Keiner weiß es so genau. Sind es jetzt 11 Milliarden, sind es 35 Milliarden? Ist es übrigens, und das kann ich gleich auch nochmal einwerfen, es ist nicht nur ein deutsches Phänomen. Sie wissen, die ganze Cum-Ex-Industrie, wir kommen gleich auf die Details zurück, ist weltumspannend. Also da fängt von Bank of America an und geht bis Macquarie in Australien.
Ja.
Und natürlich auch in Europa. Und die Staaten, die mit Cum-Ex sozusagen ausgebeutet wurden, sind auch auf der ganzen Welt verteilt, aber ein Epizentrum ist Deutschland. Warum, kommen wir später auch nochmal dazu. Ja, jetzt habe ich gesagt, was Cum-Ex nicht ist. Was ist Cum-Ex? Cum-Ex ist, da fangen wir mal an, da gibt es zwei Personen, die kennen sich nicht, die machen keine Geschäfte miteinander und die haben auch nichts miteinander zu tun. Die eine Person ist heute Aktionär. Weil wir in München sind, nehmen wir mal die Siemens AG oder nehmen Sie auch die Allianz AG. Die hat, unterstellen wir mal, heute Hauptversammlung. Oder morgen, noch besser ist morgen. Morgen Hauptversammlung. Und wenn sie morgen Hauptversammlung hätte, dann würde sie ja ihre Dividende beschließen. Und das haben sie schon einen Monat als Aktionär, das sind sie nämlich, die erste Person. Das haben sie als in ihrem Aktionärsbrief, den sie bekommen, also sie werden ja eingeladen zur Hauptversammlung, einen Monat vor der HV. Da steht dann drin, wir beabsichtigen, jetzt machen wir mal runde Zahlen, bitte nicht anlegen, das ist alles fiktiv, aber ich bin nicht so gut im Rechnen. Also unterstellen wir mal, da würde drinstehen, wir wollen bei unserer Hauptversammlung, nehmen wir jetzt die Allianz AG, 10 Euro ausschütten. Das ist dann die sogenannte Bruttodividende. Warum brutto? Weil die ausschüttende Aktiengesellschaft eine Dividende beschließt und da sind 25% Kapitalertragssteuer drauf, deswegen brutto. Wir vernachlässigen jetzt Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag, das ist jetzt irrelevant, weil nur ausnehmend gering. Aber für runde Zahlen 25% ist Steuer. Also passiert, wir sind noch nicht bei Cum-Ex, wir sind beim ganz normalen Fall, den jeder Zuhörer immer erlebt, wenn er Dividende bekommt. Ja. Da wird 10 Euro beschlossen, und das ist auch in der Regel so, wie das in der Einladung steht. Und am Ende kriegt er nur 7,50 Euro aufs Konto. Das ist die Nettodividende. Also ja, haben wir zwei Dinge, die wir unterscheiden müssen. Nettodividende, Bruttodividende. Netto ist das, was Sie auf dem Konto haben. Und dann ist dann irgendwas passiert mit den 2,50 Euro, mit der Kapitalertragssteuer. Das ist eine sogenannte Quellensteuer. Das heißt, die Quelle, in meinem Fall die Allianz AG, hat die einbehalten und ans Finanzamt abgeführt. Mhm. Und das ist die Jure eine vorausgezahlte Einkommensteuer. Das heißt, Sie können, das müssen Sie mir jetzt mal glauben, damit es nicht zu kompliziert wird, in bestimmten Konstellationen können Sie als deutscher Anleger diese 2,50 Euro erstattet bekommen. Zum Beispiel, wenn Sie ein Fonds sind. Ein Fonds soll nicht mehr der Steuer belastet werden, also kann der hingehen und sich die Steuer erstatten lassen. Wenn Sie ein ausländischer Scheich sind und Sie haben ein großes Aktienpaket an einer deutschen Gesellschaft, können Sie sich das nicht erstatten lassen. Das ist der Sinn der Kapitalertragssteuer, dass man an der Quelle auch Leute besteuert, die in Deutschland normalerweise keine Steuererklärung machen. Okay? Das ist das normale System. So, jetzt haben wir also eine Person schon mal definiert. Das ist mein Aktionär, der hält seit 5 Jahren die Allianz-Aktie und der gibt die auch nicht her.
Ja.
Und der hat die Nettodividende bekommen. Die ist einbehalten worden an der Quelle und die kriegt er auch erstattet. So weit, so gut. Hat niemand was dagegen in dem Fall. Jetzt gibt es aber eine zweite Person. Und das ist der sogenannte Leerkäufer.
Ja.
Und das ist eine Person, die habe ich beraten, gemeinsam mit Hanno Berger, meinem Ziehvater. Er steuerrechtlich, ich kapitalmarktrechtlich, haben die Verträge für die gemacht und so weiter. Und der Leerkäufer, obwohl wir viele Zuschauer haben, die das wissen, erkläre ich es trotzdem, ist jemand, der kauft die Aktie einen Tag vor der Hauptversammlung, habe ich gesagt, ist heute. Also der kauft die Aktie heute von wem? Von einem sogenannten Leerverkäufer. Der shortet die Aktie. Ja. Wer ist das? Eine Bank. Die sitzt hier in der Mitte. Ja, das ist in der Regel eine Investmentbank. Das kann die Bank in Australien sein, von der ich gerade gesprochen habe. Das kann die Bank of America sein. Und wir sind hier in der Arabella-Straße in München. Und ich bin gerade da vorbeigelaufen und habe gedacht, da war ich auch schon mal. Ja, das waren übrigens die Ersten, mit denen ich Ärger hatte.
Das wundert mich nicht.
Ja. Die haben aber einen Schaden, wirklich, soll ich mal sagen. So, jetzt haben wir diese zwei Personen und in der Mitte ist eine Bank und die macht einen Leerverkauf. Was macht die? Die verkauft heute dieser Person, die wir beraten haben, auch ein Fonds meinetwegen, die Aktie. Und nach den Börsenusancen, jetzt wird es nicht komplizierter, wir sind fast durch, nach den Börsenusancen wird die Aktie erst physisch 2 Tage später geliefert. T plus 2 ist die Lieferung. Das erlebt jeder, der eine Aktie kauft. Der kriegt die nicht an dem Tag geliefert, wo er kauft, sondern er kriegt die erst 2 Tage später geliefert. Das ist im Prinzip schon der Systemfehler. Es passiert Folgendes. Der Leerverkäufer, die Bank, verkauft dieser Person, Leerkäufer, diese Aktie. Und der kauft die auch Cum. Weil heute ist ja noch nicht Dividendenstichtag. Ja. Heute ist die Dividende da noch drin im Aktienkurs. Der kauft die Cum. Und jetzt wissen Sie auch gleich, warum es Cum-Ex heißt. Weil 2 Tage später wird die Aktie geliefert. Was ist 2 Tage später? Die HV war in der Mitte. Die Dividende ist raus und er kriegt also die Aktie ex geliefert. So kommt der Name Cum-Ex zustande. Jetzt haben wir 2 Personen. Der eine, der ist der physische Aktionär und der andere ist, wie wir damals meinten, Herr Berger hat das immer gesagt und auch viele andere Steuerrechte, das ist der wirtschaftliche Eigentümer am Tag der Hauptversammlung und der hat auch einen Anspruch auf Erstattung der Kapitalertragssteuer. Jetzt machen wir mal kurz das Ergebnis. Also 2 Personen gehen zum Finanzamt. Der eine sitzt in Hamburg und geht da zum Finanzamt. Der andere sitzt in Frankfurt und geht da zum Finanzamt und legt was vor? Eine sogenannte Kapitalertragssteuerbescheinigung.
Ja.
Das ist ein Zertifikat, das kriegen Sie von Ihrer Depotbank. Und da das hier die Depotbank blau ist und das hier ist die Depotbank rot, kann eine Volksbank sein, kann eine Raiffeisenbank sein, kann eine Sparkasse sein oder eben von den ganz Großen eine. Die geben logischerweise beiden, so stand es auch im Gesetz, eine Kapitalertragssteuerbescheinigung.
Hm.
Weil er hier hat die Kapitalertragssteuer auch bezahlt. Durch den Kaufpreis. An wen?
An die Bank.
An die Bank. Ja. Und da sehen Sie auch, wer sozusagen das ganze Spiel orchestriert hat. So, im Ergebnis, ich höre jetzt auf, weil sonst wird es sehr kompliziert und sehr technisch. Das Ergebnis ist das folgende und deswegen gleichermaßen fatal. Es sind 2 Personen, die nichts miteinander zu tun haben. Sie haben gemerkt, die haben keine Geschäfte miteinander gemacht. Die haben sich auch nicht in der abgebrannten Fabrikhalle getroffen und unterm Tisch irgendwie Kohle gegen Aktien verschoben, sondern die haben, der hier hat gar nichts gemacht Der hat gar nichts gemacht. Und der hier hat eine Aktie von einer Bank gekauft. Und das auch noch mit Leverage. Also wir reden hier nicht über 10.000 oder 20.000 Euro. Wir reden hier über mindestens 500 Millionen plus. Den größten Kredit, den ich mal auf einer Aktie gesehen habe, auch von der Investmentbank gegeben, sind 1,5 Milliarden. Und wenn Sie 1,5 Milliarden auf eine Aktie packen und das mal 30, und damals waren es 30 DAX-Werte, verteilt über die ganze Hauptversammlungssaison von Januar bis Juni, dann kommt dieser Millionenschaden pro Jahr und dann ein Milliardenschaden über Jahre zustande. Letzter Satz wiederum, das hören Sie häufiger von mir, der ist keine Floskel. Der hier hat die Aktie am Ende sogar der Bank hier, der Investmentbank wahrscheinlich zur Verfügung gestellt, der hier oder andere physische Aktionäre, weil die Bank macht am Ende was. Die muss ja 2 Tage nach dem Kauf T plus 2 auch liefern. Die hat dem hier ja die Aktie verkauft, also muss sie die irgendwo her haben. Was macht die? Eine Wertpapierleihe. Das heißt, die Investmentbank, meistens durch ihr sogenanntes Lending Desk, hat auch noch dafür gesorgt, dass diejenigen, die sich erst die Bescheinigung haben geben lassen, einen Tag später nach der HV die Aktie verliehen haben, das ist das sogenannte Securities Lending, da kriegen die dann auch noch eine Fee dafür und dann am Ende ist die Aktie bei ihm hier beliefert worden. Das heißt, ich sag's mal provokant, viele von Ihren Zuhörern hier haben wahrscheinlich Aktien gehabt, die am Ende von der depotführenden Bank im Wege der Wertpapierleihe über die Investmentbank für solche Dinge eingesetzt wurden. Denn das steht wo? In Ihren Geschäftsbedingungen.
In jedem Geschäftsbedingungen.
Das wissen Sie gar nicht. Das nennt sich Rehypothecation. Also Bewirtschaftung auf Deutsch gesagt. Das heißt, die Investmentbanken und auch die Verwahrstellen nutzen ihre Wertpapiere, das kriegen Sie gar nicht mit, für solche Deals. Ich sage nicht, dass es heute immer noch so ist, jedenfalls nicht in der Form, aber da sehen Sie natürlich auch, ich will mich jetzt nicht von irgendwie Verantwortung freizeichnen, aber der Hauptspieler sind natürlich diese Investmentbanken und damit wir das gleich abrunden, ich habe diese Käufer beraten, ich habe diese Verträge gemacht, ich habe natürlich, wenn Sie einen Leerverkauf machen und dann hinterher auch noch wieder einen Rückverkauf über Termingeschäfte und dergleichen, dann sind das natürlich wahnsinnig komplizierte rechtliche Verträge. Vertragsrechtliche Dinge und die habe ich beraten.
Hm. Wobei man natürlich sagen muss, das Thema Wertpapierleihe findet auch heute noch statt. Vielleicht nicht immer im Sinne des Steuerclowns aus dem Schadzettel. Das kann man immer offen lassen, wissen wir nicht, aber es findet trotzdem nach wie vor sehr massiv statt als Teil des Geschäftsprinzips von Banken. Sieht man auch bei Neobrokern. Auch die haben immer noch Wertpapierleihe als Teil ihres Geschäftsmodells.
Das war jetzt ein Statement, keine Frage. Also halte ich mich mal zurück.
Ich kann auch eine Frage, ein Fragezeichen dahinter hängen. Würden Sie es anders sehen?
Naja, also ich sag mal so, erstmal im Großen und Ganzen, wir kommen vielleicht hinterher nochmal dazu, wenn wir die Geschichte erzählt haben. Es hat sich nicht viel geändert.
Ja.
Na, also natürlich sind jetzt ein paar wenige Leute verurteilt worden, ja, um gleich ein paar Zahlen zu nennen. Wir haben 1.800 Beschuldigte alleine in Deutschland. Die sind auf der ganzen Welt verteilt. Davon haben wir 25 Menschen nach ungefähr 10 Jahren Ermittlungsarbeit, 25 Menschen verurteilt. Nicht alle sind rechtskräftig, ich bin auch verurteilt worden. Die überwiegende Zahl von diesen Menschen, die verurteilt wurden, sind Leute, die in Deutschland geblieben sind, die nicht geflüchtet sind und die sich mit den Behörden ins Benehmen gesetzt haben.
Ja.
So, das heißt, da ist eine Menge, was der Rechtsstaat noch aufzuarbeiten hat. Ist das möglich, ja oder nein? Die Antwort schreit uns an. Zweitens, hat es grundsätzlich Änderungen gegeben? Cum-Ex in der Reihenform, wie ich es erlebt habe, findet nicht mehr statt, weil es eine Gesetzesänderung gab, nachdem der Gesetzgeber 10 Jahre versucht hat und sehr ungelenk agiert hat und auch noch die Industrie gefragt hat, wie das geht. Kommen wir sicherlich gleich nochmal dazu. Aber natürlich, und das ist jetzt die Antwort auf Ihre Frage, hat sich die Industrie im Grundsatz nicht geändert. Und das ist keine deutsche Industrie, das ist eine weltweit agierende Finanzindustrie. Und da muss man halt nachfragen, wie man da in Zukunft mit umgehen will. Und das ist ein Mindset-Thema.
Mhm. Sie haben schon ein bisschen angedeutet, was Ihre Rolle in dem ganzen Komplex war. Das hat sich natürlich... Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge. Und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich. Und zwar ist das Shopify.
Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level, und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Schon über einen Haufen Jahre aufgeschaukelt, was ihr da an großes Rad gedreht habt.
Ja, also das ist vielleicht jetzt für mich die Chance, auch mein Leben kurz zu erzählen. Wie gesagt, im Buch ist das sehr ausführlich. Lassen Sie mich wirklich ganz vorne anfangen. Ich komme aus relativ durchschnittlichen Verhältnissen in Jever. Ja, wir sind hier in München, das ist also weitestmöglich entfernt, 1000 Kilometer von hier. Jever ist da an der Nordseeküste, wo das Bier herkommt, das kennt vielleicht jeder. Und da ist eigentlich nicht viel los. Und nach 18 Jahren bin ich da weg, habe dann nach vielen Auf und Nieder, komme aus einer ziemlichen zerrütteten Familie mit einigen Wunden auf meiner Seele, dann Abitur gemacht und habe dann Jura studiert. Auf etwas verschlungenen Wegen bin ich zu Jura gekommen. Ich wollte eigentlich BWL machen, aber ist dann so, wie es ist. Das Leben schlägt manchmal Haken. Das kennt jeder von uns, der hier hört und das sieht. Und ich habe dann das Glück gehabt und auch mit harter Arbeit gute Examina gemacht und habe dann Mentoren gehabt. Das war erst ein Professor, der mich unter seine Flügel genommen hat. Der hat mich dann nach New York geschickt, hat mich in Anführungsstrichen vermittelt, um nicht zu sagen vermarktet, an eine internationale Anwaltssozietät, wo ich gar nicht wusste, dass es sowas gab. Und dann habe ich sehr schnell so eine höher, schneller Weiterkarriere gemacht. Also kurz, um unsere Zuhörer mitzunehmen, wenn man hört Anwalt, und das bin ich nun mal, ich war dann ein promovierter Rechtsanwalt, ich wollte Wirtschaftsrecht machen, dann denkt man an irgendwelche Leute mit einer Robe, die gehen zu Gericht und sagen, Herr Vorsitzender, ich beantrage Abweisung oder so. Ich habe nicht mal eine Robe. Ja? Und alle meine Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, und wir reden jetzt hier über eine Industrie von Hunderten von Menschen, die haben alle keine Robe. Also in den seltensten Fällen gehen die zu Gericht. Was machen die? Die sitzen den ganzen Tag in irgendwelchen Büros und entwerfen Verträge, so wie ich gerade schon beschrieben habe, Kaufverträge, Absicherungsverträge, Kreditverträge und dergleichen und verhandeln dann mit der Partnergesellschaft oder mit dem Gegenüber Klauseln. Also klingt relativ unspektakulär und ist es auch manchmal. Also es ist nicht immer nur so, wie man das im amerikanischen Law TV sieht. Es ist aber auch hoch vergütet. Also mein erstes Gehalt waren 140.000 D-Mark. Das war damals Gamechanger für mich, ja, und wurde nach ich würde mal sagen, 4 Jahren schon eine halbe Million Dollar. Warum? Weil ich dann eine Juniorpartnerschaft bei einer internationalen Anwaltssozietät hatte mit Hauptsitz an der Wall Street. Und ich betone das jetzt ein Stück weit, weil da wird jetzt schon diese Hybris zum ersten Mal deutlich. Ich kam aus der norddeutschen Tiefebene, also vom Deich, und landete dann an der Wall Street und war umgeben natürlich von Menschen, die Money war Passion. Ja, auch meine Passion war Money. Und ich habe mich ein Stück weit natürlich auch berauscht an diesem Thema. Ja, mein Chef ist ständig mit der Concorde hin und her geflogen und ich wollte da auch hin. Ich wollte ein Rocketman sein und ich wurde auch ein Rocketman. Das ist ein bisschen mein Nickname, das wissen Sie. Ja. Nicht jetzt heute noch, aber damals war es halt einfach so. Ich war schon mit 34 Partner, Junior-Partner. Was normalerweise 8 Jahre dauert, habe ich halt in 4 Jahren hinbekommen. Warum? Hart gearbeitet, wie bekloppt gearbeitet. Also 80 Stunden für uns war 7-Tage-Woche normal und mein Chef, mein Mentor dann, Hanno Berger, der hat mich auch am Sonntag 10-mal angerufen und hat sich dafür nicht entschuldigt. Das war normal für uns. Ne? Ja. Also es war schon ein bisschen abgehoben, ein bisschen crazy. Gen Z macht das heute anders, aber so war das halt damals. Nicht? Das ist ein bisschen auch die Ära gewesen, wo es Turbokapitalismus gab und das war vor Lehman, das war vor sämtlichen Finanzkrisen, das war, kennen Sie, Sie sind...
Ich kenne das, ich bin lange genug in diesem Geschäft.
Wir wissen, worüber wir reden. Es ist nur mal wichtig zu sagen, weil viele schauen natürlich von heute da drauf und sagen... hier sind die Gaga oder so. Ne? Ja. Also das war einfach unser Credo. Und das hat dazu geführt, dass ich dann sehr schnell an die großen Fleischtöpfe kam. Und das ist, wie gesagt, durch harte Arbeit geschehen. Aber ich wollte gerade sagen, ich hatte auch viele Fürsprecher und Förderer. Und das ist halt wichtig. Hanno Berger ist natürlich jetzt die Person, die am wichtigsten ist für mein Leben. Wir haben uns 2000, meiner Erinnerung nach, irgendwie so 2003 oder so, sind wir uns begegnet bei dieser Sozietät. Er war für Steuern zuständig, ich für Investmentrecht, für Kapitalanlagerecht. Wir haben uns auf ein paar verschlungenen Wegen sehr schnell kennengelernt. 20 Jahre Unterschied. Er wurde mein Mentor, später wurde er mein Ziehvater. Und er hat gemerkt, dass ich was habe, juristisch, und auch Fähigkeiten habe, die er nicht hat in seinem Team. Und deswegen waren wir komplementär zueinander. Ja. Weil Sie wissen, dass selber Steuerrecht und Aufsichtsrecht gehört zusammen. Ja. Denn viele von Ihren Zuhörern kaufen Aktien und kaufen Fonds und fragen sich dann 3 Tage später, wie ist das eigentlich steuerlich? Ja? Ja. Und deswegen Steuerrecht und Aufsichtsrecht und Fondsrecht und Vertragsrecht geht immer Hand in Hand. Und so waren wir auch. Wir sind noch nicht bei Cum-Ex. Cum-Ex beginnt 2006. Ja, wir sind jetzt in der Zeit 2003, 2004, 5 und 6. Da hat Berger einen riesen Shop gehabt mit, ich glaube, 30 Mitarbeitern, wo wir steueroptimierte Kapitalanlageprodukte gemacht haben. Ja, ein paar schillernde Begriffe, Flugzeugfonds, Filmfonds, Containerfonds und so weiter. Da haben Menschen, insbesondere vermögende Privatpersonen, haben dort investiert, um steuerlich relevante Verluste zu generieren. Keine wirtschaftlichen Verluste, steuerlich relevante Verluste, um das beim Finanzamt zu hinterlegen. Ich habe Verluste, um damit ihre Einkommen zu reduzieren. Auch das ist aus heutiger Sicht schon irgendwie fast ein bisschen anstößig. War damals gang und gäbe. Ist eine Ära vor Steinbrück. Ja, da war das so ein sogenanntes Hase- und Igel-Spiel. Die vermögenden Privatpersonen dieses Landes haben sich bei uns, insbesondere bei Herrn Berger, die Klinke in die Hand gegeben, um am Ende des Jahres ihre Einkünfte zu reduzieren. Und das hat viele Bankprodukte mit sich gebracht. Auch die Banking-Industrie hat sich das natürlich mit uns gemeinsam ausgedacht. Nicht nur wir, viele andere haben das auch gemacht. Warum ist es jetzt wichtig zu hören? Weil das der Nährboden ist für das, was jetzt kommt. Weil viele fragen sich natürlich, ja, wie können die sich dann am Ende an strafbaren Dingen beteiligt haben? In der Zeit, von der ich da rede, hatte ich übrigens null strafrechtliche Bedenken. Ich hatte auch null moralische Bedenken. Ja, das ist halt einfach so, dazu muss ich stehen. Niemand von uns hatte moralische Bedenken. Wir wussten, dass wir Steuern reduzieren. Und das wird natürlich immer auch dann einem vorgehalten. Ja, du hast dafür gesorgt, dass weniger Schulen gebaut werden und so weiter. Ja, das war so. Aber ich habe das ja gerade beschrieben. Die Hybris, die Abgehobenheit, die sich da breit gemacht hat, ja, und dann das viele Geld, haben mich einfach auch ein Stück weit verführt. Dazu stehe ich, das sehe ich heute ganz abgeklärt oder aufgeklärt, sagen wir mal so. Ja, und dann kam die rote Linie näher, das ist dann so 2006. Wir haben interessanterweise das nicht selber erfunden. Ja, Berger gilt zwar in Deutschland als Mr. Cum-Ex, ist er aber nicht. Es gab eine Finanzindustrie, Banking-Industrie, die hat diese Trades gemacht, von denen ich gerade gesprochen habe. Und die brauchten auch keinen Berger, die brauchten auch keinen Steck und die brauchten auch keine Privatinvestoren. Und das ist das Einzige, was wir hinzugebracht haben. Wir haben Privatinvestoren, und jetzt wissen Sie auch, wo die herkommen, aus unserer Klientel. Die waren schon jahrelang unsere Bergers-Mandanten. Ja. Und die hatten, wie man so schön sagt, die Pockets. Und diese Investoren haben wir an die Banken vermittelt. Wir haben gesagt, wir haben gehört, und das haben wir aus dem Markt gehört, dass ihr da so einen Trade macht. Und der macht unglaubliche Renditen, 15% in 3-4 Monaten. Warum? Weil sie haben Hauptversammlungssaison ja immer nur von Januar. Siemens im Januar nimmt meistens niemand mit. Also ist es dann irgendwie März bis Juni. Und die Investoren, die daran teilgenommen haben und insbesondere auch die Banken, die dem Staat um Milliarden erleichtert haben, haben von März bis Juni diese Trades gemacht und haben dann ihren Bonus im Prinzip schon im Juni eingefangen gehabt. Und da wollte Berger halt seine Privatinvestoren reinbringen. Und hat das dann auch gemacht. Und wir hatten dann auf einmal sehr schnell Gespräche mit Banken, die, und da erinnere ich eben ein Gespräch, das fand in London statt. Das war eine Investmentbank Münchner Provenienz. Die hatte eine Niederlassung in London. Und den Trader, den ich da getroffen habe, der ist mittlerweile mit internationalem Haftbefehl gesucht. Der heißt Paul Mora, der hat sich nach Neuseeland abgesetzt, weil er daherkommt. Der hatte erstens auf Deutsch gesagt keinen Bock auf mich, ja, und zweitens fand er das auch total merkwürdig, dass oder er wollte nicht, dass wir Privatinvestoren da reinbringen. Also der hat sich sehr gesperrt, überhaupt mir dieses Trading-Know-how zu schildern, weil das wollte ich natürlich wissen, wie geht das? Habe immer gesagt, ich muss meinen Mandanten schützen. Ja. Und woher kam jetzt der Druck? Aus München kam der Druck, die wollten diesen Privatklienten haben und die haben in London angerufen und haben gesagt, ihr müsst dem jetzt diese Strategie geben. Was habe ich jetzt sehr schnell festgestellt? Und das müssen wir uns kurz anschauen. Es passt hier sehr schön. In dem Gespräch habe ich gemerkt, ich brauchte dem gar nichts sagen. Der hatte 10 Jahre, wirklich 10 Jahre Expertise mitgebracht in dieses Meeting. Das Meeting fand statt 2006. Wir sind jetzt 2025, da sehen Sie schon mal, was das für ein Spannungsbogen ist. Was habe ich gemerkt oder später dann auch gelernt? Seit Anfang der 2000er Jahre hat es ein etabliertes Finanzsystem gegeben zwischen internationalen Banken, das war ein Interbankentrade, wo die halt diese Comex-Geschäfte gemacht haben, in der geschilderten Art. Wiederhole, wir haben nur, in Anführungsstrichen, nur die Privatinvestoren reingedrängt. Was haben die gemacht? Die haben diese Trades gemacht in geleveragter Art und Weise und haben dann, jetzt fängt die Geschichte an, interessant zu werden, die haben 2001, haben die über den Bankenverband an den deutschen Finanzminister einen Brief geschrieben und haben gesagt, wir machen Comex. Wir machen Comex-Transaktionen in der Industrie und nur, dass ihr das wisst, das führt zu Steuerausfällen.
Ja.
Die haben für Transparenz gesorgt. Warum? Ja, nicht, weil sie jetzt irgendwie schlechtes Gewissen hatten. Die wollten einfach nur nicht das Risiko gehen und wollten sich entlasten. Und haben diesen Brief nach Berlin geschickt, BMF. Und die haben sage und schreibe 4 Jahre gebraucht, bis sie geantwortet haben. Und haben dann geantwortet, ja, okay, wir nehmen das zur Kenntnis. Danke für den Hinweis. Und habt ihr einen Vorschlag? Und dann hat der Bankenverband gesagt, ja, wir können euch ein Gesetz schreiben. Also was ich Ihnen jetzt erzähle, ist verbürgt, ist schon vielfach in Gerichten erzählt worden, hat aber noch nie zur Aufruhr geführt.
Obwohl es jetzt das wirklich, stimmt allerdings.
Weil es wirklich, wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es fast lustig.
Es ist tragikomisch, ja.
Tragikomisch. Was passiert dann, damit unsere Zuschauer das auch hören? Also BMF sagt, sorry, wir wissen auch nicht so genau, wie wir damit umgehen sollen. Könnt ihr uns einen Gesetzentwurf schreiben?
Ja.
Und dann hat die Bankenindustrie natürlich einen Gesetzentwurf geschrieben. Aber wenn man den Bock zum Gärtner macht, muss man sich nicht wundern, dass nachher die Hecke weg ist. Ja?
Ja.
Was heißt das? Die Bankenindustrie hat einen Gesetzentwurf verfasst und hat jetzt den Gesetzentwurf nach Berlin geschickt. Ich kürze es erstmal ab und dann kommen wir auf den Inhalt zurück. Und dann hat Berlin was gemacht? Die haben das, wie sich das für ein Ministerium gehört, haben das ins Parlament gebracht, weil das ist unser Gesetzgeber. Und es ist, ohne dass ein Komma verändert wurde, ins Bundesgesetzblatt gekommen, also ein Gesetz geworden, was in Kraft getreten ist. Wann? 2007. Also es hat 6 Jahre gedauert, von dem Brief bis zu dem Gesetz. Und das Gesetz hat der Bankenverband geschrieben. So, was steht da jetzt drin? 2007 ist das Jahressteuergesetz 2007. Wenn das jemand nachlesen möchte, können Sie googeln und geben Sie auch gleich ein Cum-Ex und Bankenverband, dann finden Sie die ganze Geschichte. Die ist transparent.
Ja.
Ja, nur bisher hat sich keiner darüber echauffiert. Wenn Richter das hören, kriegen die natürlich immer solche Falten auf die Stirn. Ja. Wir kommen gleich nochmal auf das politische Thema. Aber lassen Sie mich kurz den Inhalt schildern. Das habe ich auch meiner Mama gesagt, als sie noch lebte. Und sie sagte, Kai, hast du die Strafbank? Ich habe gesagt, pass mal auf, 2007 hat der Gesetzgeber das Ding rausgehauen. Und da steht nicht drin, das ist strafbar. Mitnichten. Da steht drin, was steht da drin? Da gibt es einen Käufer, einen Leerkäufer. Und da gibt es einen physischen Aktionär, sozusagen, der hat das Ding lange Zeit. Und es gibt eine doppelte Abführung, doppelte Erstattung. Und einmal abgeführt, gibt ein Loch in der Kasse. Steht da drin. So, wie haben die das jetzt gelöst? Die haben gesagt, die Bank hier, die diesen Leerverkauf macht, muss nochmal abführen. Die haben nicht gesagt, das ganze Zeug ist strafbar und ihr gehört alle in den Knast. Die haben gesagt, wir haben zweimal eine Erstattung, also muss man auch zweimal abführen. Einmal an der Quelle bei meiner Allianz AG und einmal bei der Investmentbank, die einen Leerverkauf macht. Macht doch Sinn, weil dann haben sie zweimal im Säckel, was sie zweimal rausgeben. Dann ist wieder alles in Ordnung. Die haben aber auch reingeschrieben, und da sehen Sie die Perfidität des Lobbying. Die Bankenindustrie hat auch reingeschrieben, das gilt nur für einen Leerverkäufer im Inland. Also da steht drin, wenn ein im Inland ansässiger Leerverkäufer so etwas macht, dann wird ihm nochmal eine Abführungspflicht aufoktroyiert. Ja, da ist die Industrie natürlich schlau genug, um dann den Leerverkauf von London auszumachen.
Ja.
Und da sehen Sie auch das Epizentrum oder von New York aus oder von Sydney aus oder Dubai oder wo auch immer. Von da an, also von 2007, hat die Leerverkaufsindustrie, also die Bankingindustrie, sich halt ins Ausland verlagert. Ja, vorher hat die Commerzbank, das habe ich gesehen, in 2006 noch Leerverkäufe gemacht. Ja, in Deutschland, später dann nicht mehr.
Ja.
So, ist ja klar, warum. Und damit ist das Gesetz 2007 ein Brandbeschleuniger. Ja, jetzt habe ich natürlich auch in meinem eigenen Verfahren mit den Richtern, sind sie natürlich auch in Anführungsstrichen hart ins Gericht gegangen mit mir und gesagt, ja, das wussten sie doch damals, das 2007, dass der Gesetzgeber das nicht wollte. Ich sage, ja, da haben sie recht. Also natürlich hat er versucht, das zu verhindern. Aber was er da gemacht hat, Berger, mein Steuerpapst, hat mir gesagt, das ist, wenn wir einen Leerverkäufer im Ausland haben, dann ist das kein Problem. Und ist jedenfalls nicht strafrechtlich relevant. In 2007, so habe ich nicht an die Staatsanwaltschaft gedacht. Ja. Und übrigens, um das auch noch mal kurz einzuflechten, es waren nicht Berger und Steger alleine. Wir reden hier über jetzt schon 1.800 Beschuldigte. Nehmen Sie das mal zwei, dann haben Sie ungefähr diejenigen, die sich jeden Tag mit Cum-Ex befasst haben. Bei ja. Banken, bei Steuerkanzleien, bei Wirtschaftsprüfungskanzleien, bei Depotbanken. Jeder hatte da seine Aufgabe arbeitsteilig. Ich habe... Das ist auch meine Verantwortung. Ich habe Investoren beraten. Die haben damit eine Menge Kohle gemacht. 15% innerhalb von 3 Monaten. Und ich habe Investoren beraten, die haben 50 Millionen eingesetzt. Können Sie sich selber ausrechnen, was dabei rausgekommen ist. Und die waren super happy.
Klar.
Und da habe ich meine Performance von bekommen. Ja, und ich habe auch einen zweistelligen Millionenbetrag vereinnahmt über die Jahre. So, jetzt sind wir wieder bei den Jahren. Lassen Sie uns den Abriss für Cum-Ex zu Ende bringen. Das geht bis 2011 weiter. Also 2007 kam das Gesetz, Brandbeschleuniger. Und dann erst in 2010 auf den Jahreswechsel 2011 hat es der Gesetzgeber wirklich geschafft, das System zu verändern, das Erstattungssystem zu verändern, dass nämlich nur noch derjenige die Kapitalertragssteuerbescheinigung ausstellt, der auch sozusagen die Dividende auszahlt. Ja. Das sind Systemveränderungen gewesen. Also man hat quasi, lassen Sie mich mal rechnen, 10 Jahre gebraucht, locker flockig, von dem ersten Signal aus der Industrie, bis das dann abgestellt wurde. Und das soll jetzt nicht meine Verantwortung relativieren. Ich habe meine Verantwortung, ich habe die auch übernommen, ich habe eine Bewährungsstrafe gekriegt und so weiter. Das will ich auch null in Frage stellen. Nur man muss natürlich auch mal fragen, haben denn 3.000, ich habe es gesagt, 1.800 mal 2, 3.600 Personen plus, alle in Nadelstreifen, ja, und was auch immer, hochgezüchtete Anwälte, ausgebildete Steuerberater, Banker, alle gewusst, dass sie sich strafbar machen. Da setze ich auch mal ein Fragezeichen dahinter. Wie gesagt, ich nehme mich da aus, ich habe meine Verantwortung übernommen, ich habe auch meinen Vorsatz eingeräumt, meinen Eventualvorsatz, weil es gab, das muss ich natürlich schon sagen, der Fairness halber, 2009 und 2010 gab es BMF-Schreiben, was auch wieder keine Gesetze sind, sondern es sind Verwaltungsanweisungen, die veröffentlicht werden. Da steht dann drin, ja, Sie müssen noch bestimmte Dinge nachweisen, dass mein Mandant zum Beispiel keine Absprache mit dem Leerverkäufer getroffen hat und dergleichen. Es stand nie so richtig drin, das ist alles strafbar. Das wurde hinterher dann so gesagt. Ja, es gab nie eine Lücke, es gab nie einen Systemfehler. Es war immer klar, dass es strafbar war. Gut, ich habe meinen Frieden damit gemacht. Ich halte jetzt Folgendes fest. Wir haben eine Verantwortung einer Industrie und dazu gehöre ich auch. Wir haben aber auch eine Verantwortung bei dem Gesetzgeber. Und auch Richter haben am Ende auch in meinem Urteil eingeräumt und auch in den anderen Urteilen, die gefällt wurden bislang, dass der Gesetzgeber natürlich ungelenk agiert hat. Das geht besser, auf jeden Fall besser. Man kann nicht eine Bankenlobby beauftragen, ein Gesetz zu machen. Wofür werden das unsere Freunde in Berlin denn bezahlt von uns? Aber das ist noch nicht das, was ich eigentlich sagen will. Ich will sagen, zwei Dinge, dann halte ich auch erstmal die Luft an, wäre blöd. Die politische Verantwortung, die Frage stellt sich natürlich. Wenn schon die Industrie die Verantwortung übernehmen muss und auch Banker und Anwälte und so weiter in den Knast gehen oder verurteilt werden, dann muss man natürlich auch und darf man auch, muss ich nicht machen, aber das sollten eigentlich auch Journalisten tun und so, tun sie auch teilweise, die Frage aufwerfen, was sind das für eine politische Verantwortung? Kann man denn so Gesetze machen? Weil Sie haben ja schon gefragt, wie macht man das in der Zukunft besser? Ja, indem man einfach die Gesetze die machen lässt, die dafür sozusagen gewählt wurden. Die Gesetze, die da gemacht wurden, da hat es natürlich einen Untersuchungsausschuss gegeben.
Ja.
Und der Untersuchungsausschussbericht in Berlin endet mit dem Satz, diesen Untersuchungsausschuss hätte es nicht bedurft.
Ja.
Ist ja klar, weil das Finanzministerium, und das war mit der Mehrheit von Schwarz-Rot, ist das so beschlossen worden. Ich will jetzt keinen politischen Shitstorm in Bezug auf Kai-Uwe Steck verursachen. Ich habe schon genug Ärger, ja. Aber ich sage hier, wie es ist. Das ist ein Fakt, den können Sie nachlesen, der ist ja veröffentlicht. Ja. Ist ja klar, weil das Finanzministerium seit den Zeiten 2001 bis heute, beziehungsweise bis zu der Zeit, wo es hier relevant war, immer entweder rot oder schwarz war. Und ist ja klar, dass da keiner eine Verantwortung für sowas übernehmen will. Würde ich auch nicht wollen, wenn ich Finanzminister gewesen wäre.
Ja, ist ja auch kompliziertes Zeug. Das ist ja grundsätzlich auch richtig. Ja. Natürlich hat der Gesetzgeber und die Politik, also sprich. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist Tradegate Direct. Tradegate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App Tradegate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. Tradegate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Regierende und alle, die dazugehören, in diesem Apparat eine Pflicht, vernünftige Gesetze zu machen. Was jetzt nichtsdestotrotz bleibt, das halt das, was es ist, ne, am Ende des Tages. Aber wir kommen gleich, wir kommen nachher am Ende natürlich noch ganz viel zu den Lehren nach vorne. Nun war natürlich trotzdem so, irgendwann hat man festgestellt, es ist nicht mehr, nee, wir wollen das alles nicht. Auch der quasi auch der Staat und die Finanzbehörden. Und dann kam halt doch irgendwann so die großen Ermittlungen und dann war auch für Sie irgendwann klar, dass Sie da raus wollen.
Oh ja, das ist wieder eine Spanne von 10 Jahren, die Sie jetzt...
Ich weiß, aber ein ganz klein bisschen wollen wir abkürzen, weil wir wollen nach vorne ja auch noch ein bisschen was machen.
Unbedingt.
Also wir müssen ein bisschen das Sprung, ist dann schon klar, dass er ein großes Rad gedreht hat und dass logischerweise, je größer die Nachfrage ist, desto mehr Spaß hat man auch, das Angebot dazu zu liefern. Deswegen können wir uns den Teil schenken. Wo kam für Sie der Punkt, dass Sie festgestellt haben, jetzt wird es Zeit, dass ich meinen eigenen Hintern retten muss?
Das war 2015 auf 2016. Aber lassen Sie mich noch ein paar Jahre zurückgehen. Das geht schnell, keine Sorge. Also wir waren ja durch mit der Gesetzgebung und so weiter bis 2010 auf 2011. Da war im Kern das Thema Cum-Ex in Deutschland beerdigt.
Ja.
Nur mal ein kleiner Seiteneffekt. Ich hatte anfangs gesagt, in anderen Ländern gab es das auch. Ja, Amerika, Schweiz und so weiter sind auch mit Cum-Ex attackiert worden. Viele, viele Jahre vorher haben die das System umgestellt.
Ja.
Ja, warum haben wir das nicht früher geschafft? Dänemark hat sich danach noch ausrauben lassen, insbesondere von einer Person, die ist jetzt in Dänemark im Knast für viele Jahre. Aber Dänemark hat sich bei Deutschland beschwert und hat gesagt, warum habt ihr uns eigentlich nicht gewarnt?
Ja.
So. Wir sind 2010 auf 2011. Ich wollte Ihnen kurz nochmal sagen, dass wir damals, auch Berger und ich, wir hatten eine Kanzlei, damals hatten wir auch schon dann uns selbstständig gemacht mit unserer eigenen Sozietät, eine Boutique, die sich auf Kapitalanlagerecht und Steuerrecht spezialisiert hat. Wir waren ganz oben, wir waren top-notch, ja, wie gesagt, sehr anerkannt und in der Industrie geschätzt. Und da hatten wir immer noch keine Sorgen, dass der Staatsanwalt irgendwann kommt. Für uns war es, aufgrund der Historie, die ich Ihnen gerade geschildert habe, das Katz-und-Maus-Spiel oder Hase und Igel, wie immer Sie das nennen wollen, mit dem Staat, ganz klar und immer gang und gäbe, dass wir irgendwie unsere Strukturen und unsere Fonds vor dem Finanzgericht, notfalls, vor dem Bundesfinanzhof bringen und uns da mit der Finanzverwaltung streiten. Und das ist auch völlig legitim. Ja, die Finanzverwaltung, jetzt mal losgelöst von Cum-Ex, hat natürlich oft eine fiskalische Interpretation eines Gesetzes. Und Sie kennen den abgedroschenen Spruch, zwei Juristen, fünf Meinungen. Ja, das ist im Steuerrecht gleichermaßen so. Und deswegen lohnt es sich auch ab und zu mal einen Einspruch zu machen. Und dann ist man bei Gericht und dann muss man da halt mit der Finanzverwaltung argumentieren. Und mal gewinnt man, mal verliert man. So war das bei uns jahrelang, jahrzehntelang. Herr Berger hat da sicherlich Maßstäbe gesetzt. Das hat aber nichts mit Strafrecht zu tun. Das ist Finanzrecht, ja. Das Finanzsteuerrecht, ja, und finanzgerichtliche Auseinandersetzung. Ja, jetzt kommen wir auf den zweiten Teil Ihrer Frage. 2012 wurde das erste Mal in meiner Kanzlei durchsucht und bei Hanno Berger zu Hause wegen dieses Falls, den ich Ihnen eingangs mal geschildert habe, der seinen Ursprung in dieser Stadt München hat. Und ein Investor aus Berlin, der ist auch sehr bekannt, dieser Fall, ich muss ihn jetzt aber nicht nennen, können Sie nach googeln. Und der wurde das erste Mal inkriminiert durch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Und dann hat Herr Berger sich abgesetzt in die Schweiz, er hatte dort ein Feriendomizil und ist auch nicht wiedergekommen. Und ich war in Deutschland, ich war nicht Beschuldigter und habe mir immer erzählt, also für mich ist ja alles klar, also es war ja Berger und war nicht ich. Ne? Also ich habe da mitgearbeitet, ja, aber ich habe mich immer kleiner gemacht, als ich bin, vor mir selber. Aber man muss ja auch dann nach Hause gehen und in den Spiegel gucken. Ne?
Ja.
Da wusste ich aber schon, zumindest hier irgendwo, da unten, nicht da oben, da unten, jetzt wird's heftig. Ja, und das hat dann noch 2 Jahre gedauert. 2014 wurde dann der nächste Fall inkriminiert, also mit staatsanwaltschaftlichen Durchsuchungen belegt. Und die waren europaweit, bei Banken, bei Wirtschaftsprüfern, bei Anwälten und auch bei mir zu Hause. Und dann wissen Sie natürlich, dass die Uhr eine andere Zeit schlägt, wenn Polizei bei Ihnen vor die Haustür fährt, morgens um 6 Uhr und dann bei Ihnen in der Unterwäsche nach USB-Sticks sucht. Ja, das also im Schrank oder wo auch immer. Das war heftig, das war ein Bruch und da war von Rocketman nicht mehr viel übrig. Der ist dann, also das geht dann sehr, sehr schnell steil bergab. Sie haben keine Mandanten mehr, sie landen in der Presse. Manchmal mit Klarnamen, manchmal ohne. Das spricht sich aber in der Industrie, in Ihrem, wir sind ja nun auch sehr vernetzt und so, da spricht sich das unglaublich schnell rum und dann rette sich, wer kann, sozusagen. Stehen sie auch sehr schnell, sehr alleine da. Jetzt kommt der letzte Teil der Antwort. Ich hatte gesagt, 15 auf 16 kam dann so für mich die Wende. Ich habe dann natürlich nur noch verteidigt. Ich habe gar nicht mehr gearbeitet. Wir waren noch nicht mehr produktiv. Wir haben nur noch sozusagen das verwaltet, was da übrig geblieben ist. Und das schrumpfte natürlich immer mehr, beziehungsweise es waren so einstürzende Gebäude im übertragenen Sinne, die wir da aufgebaut hatten, die stürzten alle ein. Herr Berger hat von der Schweiz aus versucht, so eine sogenannte Phalanx, das steht für so eine Art Streitmacht, von Beschuldigten aufzubauen mit Verteidigern. Und damals gab es natürlich auch, muss ich an der Stelle sagen, 2015, 2016 gab es keine Rechtsprechung, wo ganz klar drin stand, dass Cum-Ex strafbar war. Also bis 2020, bis zum ersten Urteil, haben die Staatsanwälte, und das waren wenige, die da ermittelt haben, schon auch das Risiko gehabt, dass sie Unschuldige verfolgen.
Das stimmt, aber man hätte natürlich schon drauf kommen können, ein bisschen was wird wohl dran sein.
Ja, bei aller. Gutes Stichwort für mich, weil ich war auch Teil erstmal der Phalanx und wollte natürlich das alles nicht wahrhaben und wollte da auch mich verteidigen. Und dann habe ich so eine Art Erkenntnis gehabt, da kamen natürlich auch Leute von außen, die es gut mit mir meinten und die nichts mit Cum-Ex zu tun hatten, auch Juristen, und die sagten, Kai, denk doch mal drüber nach, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eine Einstellung nach 170 Absatz 2 gibt, also eine Einstellung einfach, weil eben falsch ermittelt. Also Sie können schon allein die Statistik für sich, spricht gegen sie. Ja. So, das war jetzt nicht eine Erleuchtung, die ich hatte. Ich hatte große Angst und ich hatte dann auch das Glück, den einen oder anderen Ratgeber zu haben, der gesagt hat, du musst aussteigen. Da sind wir jetzt im Sommer 2016, da gab es die ersten Vorgespräche mit der ermittelnden Staatsanwaltschaft in Köln. Und im November 2016 war ich da, habe mich da in die Vernehmung begeben. Wie gesagt, ich hatte große Angst. Ich wusste auch nicht, ob ich wieder nach Hause komme. Zahnbürste dabei gehabt. Man hat eigentlich erwartet, sowohl meine Verteidiger als auch die Staatsanwälte, die da ermittelt haben. Und da sind auch Kriminalhauptkommissare dabei und so. Das ist eine Ermittlungsgruppe. Ja, im Landeskriminalamt in Düsseldorf saß ich dann in einem engen Vernehmungsraum. Ja, und dann dachten die, die werden nach 3 Monaten die Vernehmung beendet haben. Wir haben 2 Jahre gebraucht. Und da haben die natürlich auch eine Erleuchtung gehabt, in Anführungsstrichen, weil die haben gemerkt, da kommt jetzt einer. Das erste Mal, die hatten sonst keinen, die hatten so ein paar Zeugen, aber keinen aus dem Maschinenraum. Da sind wir bei dem Thema Kronzeugen, der gewillt ist, alles auf den Tisch zu legen. Jetzt war es so, ist immer eine Mischung, ich kriege die Frage und weil sie eh stellen werden, sage ich es gleich. Ich hatte am Anfang der Vernehmung 2016 auf 2017 noch nicht sofort die Erkenntnis, dass ich mich voll und ganz strafbar gemacht hatte. Ich hatte immer den Wunsch, auch das Mindset, und wollte Herrn Berger glauben, der mir gesagt hat, steuerrechtlich ist das okay. Und das habe ich natürlich am Anfang auch vertreten. Ja, da hat man mir im Vernehmungsraum ein paar andere Dinge gezeigt. Was hat man mir gezeigt? Die hatten natürlich jetzt nicht nur bei mir durchsucht, sondern die hatten bei der ganzen Finanzindustrie durchsucht. Und die hatten einen riesen Haufen von Puzzeln. Und ich habe denen geholfen, das Puzzle zusammenzusetzen, weil das ist ein bisschen Da Vinci-Code. Wir haben es ja nur an der Oberfläche heute mal gestreift, was ist Cum-Ex. Wenn Sie dann die Verträge sehen, und die sind auch noch alle auf Englisch, und die sind also ganz verklausuliert, ja, dann haben Sie es als Ermittler natürlich auch nicht so leicht. Und ich habe denen geholfen und dabei natürlich auch mehr gesehen, was da eigentlich für eine Industrie entstanden ist. Ja, und dann musste ich natürlich mir auch einiges eingestehen, was mir nicht so lieb war. Und dann bin ich auch irgendwann eingebrochen. Also da war auch eine Zeit schon fast ein bisschen vorher, wo ich wirklich Suizidgedanken hatte. Also war einfach ausweglos. Und ich habe mich dann auch ja gegen die ganze Finanzindustrie gestellt. Ja, ich kürze es ab, weil das eine heftige Zeit war. 2 Jahre hat es gedauert. Und dann am Ende hat man mir natürlich auch, so war jedenfalls meine Wahrnehmung, von Seiten der Staatsanwaltschaft in Aussicht gestellt, dass ich, wenn ich auf der einen Seite Kronzeuge werde und Kronzeuge bin, auf der anderen Seite auch mit 2 tiefen blauen Augen da rauskomme. Weil ich meine, wir müssen jetzt hier nicht drum herum reden, das sind Steuerhinterziehungen im Rahmen von 3-stelligen Millionenbeträgen. Ja. Nicht, dass es alles in meine Tasche gelaufen ist, aber der Schaden ist halt so groß. Ja. Dass sie da also mit einer Bewährung rauskommen, ist schon rechtsgeschichtlich nicht oft vorgekommen, ja, in Deutschland. Und das ist halt Novum. Jetzt mache ich den Sprung nach vorne, damit das nicht zu langweilig wird. Ich habe natürlich gehofft, dass 2018 erstmal Schluss ist und so und ich nach Hause gehen kann, weil es waren jetzt schon viele, viele Jahre an Pressure und das ist jetzt nicht so, also aus heutiger Sicht, ich bin weit davon entfernt heute, aber wenn man da Suizidgedanken hat, dann ist das natürlich, ist jeder Tag ein Pein. Und bitte lassen Sie mich an der Stelle sagen, wenn ich dann da jetzt drüber spreche, denken jetzt vielleicht der ein oder andere da draußen, ja, mir geht's jetzt genauso. Tun Sie es nicht. Ja, ich kann Ihnen heute aus 2025 Sicht, also 10 Jahre später, sagen, da kam eine Hand und die habe ich ergriffen und man kann immer rauskommen. Also ich hatte null Hoffnung. Alles war im Eimer und Gesundheit war im Eimer und da war nichts mehr, kein Stein mehr auf dem anderen. Und ich bin heute sehr, sehr froh, 10 Jahre später, dass ich hier bin. Holen Sie sich Hilfe, öffnen Sie sich dafür, Sie kriegen sie. Das war bei mir auch so. Und ja, dann bin ich sozusagen 18 da raus und habe gedacht, jetzt ist das mal erledigt. Ne? Und jetzt müssen Sie sich Folgendes vorstellen, da kommen jetzt 2 Events, die sind es wichtig, das zu erzählen. Meine Vernehmungsprotokolle, das sind 1000 Seiten ungefähr, wo ich jetzt alles im Bausch und Bogen offengelegt hatte. Ich war der Einzige, der da war und sich gegen eine gesamte Industrie gestellt hat. Also ich habe mich mit Investmentbanken von Amerika bis Hamburg bis Neuseeland angelegt oder beziehungsweise Sydney. Und wenn sie das tun, dann haben sie eine Menge Gegner, was mir nicht so bewusst war zu dem Zeitpunkt. Aber irgendwann sind meine Vernehmungsprotokolle dann vom Laster gefallen und sie waren dann auf einmal auch Journalisten bekannt. Und dann passierte etwas, was mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Ich wurde bedroht, ich wurde natürlich auch beeinflusst in verschiedener Art und Weise. Und dann war wieder der Gedanke da, oh, wenn das mal der richtige Weg war. Ne, weil ich hatte immer noch keine Garantien, ich wusste nicht, wie es mir weitergeht. Und dann passierte Folgendes 2019, wo ich das erste Mal zu Gericht gerufen. Und dann hat man mir gesagt von Seiten der Staatsanwaltschaft, ja, er muss einmal zu Gericht, er muss einmal den Richter überzeugen in einem bestimmten Fall. Der ist dann auch der Präzedenzfall gewesen, dass Cum-Ex überhaupt strafbar wurde.
Ja.
2020, kurz vor Corona, wurde der Fall beendet und wurde dann vom BGH in Strafsachen auch später bestätigt. Seitdem weiß man erst rechtssicher, dass Cum-Ex im Grundsatz strafbar ist. Wobei man jeden Einzelfall natürlich immer anschauen
kann. Genau, ja.
So, und auf diesem Weg wurde mir 2019 gesagt, Herbst 2019, Herr Steck, Sie müssen da einmal hin und dann verarzten wir Sie auch irgendwann. Was ich erwartet habe, weil so wurde mir das jedenfalls auch von meinen Verteidigern gesagt, und dafür habe ich auch Millionenbeträge ausgegeben für die Verteidigung, dass ich dann ein Absehen von Strafe bekomme, weil das ist, es gibt einen Kronzeugenparagraf, der heißt zwar nicht so, aber in 46b Strafgesetzbuch steht drin, wenn jemand so zu einer Aufklärung beiträgt, dann kann entweder ein Absehen von Strafe erfolgen, Absehen von Strafe, obwohl er sich schweren Straftaten schuldig gemacht hat, kann Absehen von Strafe kommen. Das ist so im Gesetz drin, seit einigen Jahren, ich glaube seit 2006, haben wir das etabliert. Also wir wollen eigentlich de jure Kronzeugen oder eine Milderung. So, und ich kürze es ab. Jetzt kommen zwei Botschaften. Ich bin mit meinem eigenen Strafverfahren in 13 Gerichtsverfahren gewesen, nicht in einem, in 13. Und die sind jeweils sehr heftig gewesen. Warum? Da gehen Sie nicht einfach mal kurz hin und sagen, hallo, mein Name ist Kai und ich weiß Folgendes, sondern die sitzen da teilweise 4 Tage, teilweise 3 Tage. Und diese Gerichtssäle sind voll von natürlich Anwälten, Beobachtern und vor allen Dingen Bankenvertretern. Und gerade in den ersten Verfahren, die dann streitig waren, wurde versucht, mich platt zu machen. Warum? Weil die Industrie, die Bankenindustrie wussten natürlich, wenn ich durchkomme als Kronzeuge und mich etabliere und glaubwürdig dem Gericht bestimmte Dinge sage und die das in ihre Urteile reinschreiben, was sie getan haben, und ich nicht zusammenbreche, dann wird das irgendwann die Bankvorstände erreichen. Und das ist auch so gekommen. Und deswegen hat man versucht, mich platt zu machen in dreierlei Weise. Also da hat es Privatdetektive gegeben, die in mein Dorf gefahren sind und gefragt haben, ob ich irgendwie Menschen was Böses angetan habe, was nicht der Fall war. Die haben natürlich auch Emissäre geschickt. Also ich habe die ein oder andere Botschaft bekommen. Aber ich sage an der Stelle immer, das ist kein Schweinekopf von einem Briefkasten, sondern die Finanzindustrie, müssen Sie sich vorstellen, mit hochgerüsteten Anwälten, die kämpft anders. Die kämpft im Rahmen der sogenannten Litigation. Die schicken ihn, die gehen ins Gericht, sie machen eine Aussage gegen irgendeine Bank, belasten sich, 2 Wochen später einschreiben. Gehen Sie zur Post, kommt da so ein fettes Ding. Sie werden verklagt auf, die erste Klage war 250 Millionen Schadensersatz, persönliche Haftung. Die zweite Klage war 350 Millionen. Die eine kam aus München, die andere kam aus Hamburg. Die dritte kommt wieder aus München. Und in Toto hat sich das auf 1,6 Milliarden persönliche Haftung aufsummiert. Ja. So, das wird natürlich irgendwann nicht mehr lustig. Vor allen Dingen ist es so, wenn Sie sich da nicht gegen wehren, zivilrechtlich, dann gilt es halt zugestanden. Dann kriegen die auch, sie müssen sich dagegen wehren. Und alleine dieses Wehren kostet nicht nur Geld, sondern kostet ganz, ganz, ganz viel Energie. Weil da machen Sie mal einen Schriftsatz, wo Sie, und das ist dann Cum-Ex, den Cum-Ex-Sachverhalt entlarven müssen. Ja, oder was Ihnen da vorgeworfen wird und. Die sagen natürlich immer alle, die Banken, ja, wir haben da nichts mit zu tun, wir haben auf unsere Berater vertraut. Und das geht immer ganz schnell, dass man da sozusagen ableitet. Also 2 Dinge, die ich Ihnen auch jetzt sozusagen mal in den Raum stellen wollte hier. Ein Kronzeuge, egal ob Cum-Ex oder was auch immer, der lebt gefährlich. Und wir müssen zukünftige Kronzeugen schützen, weil nicht jeder hat so viel Glück wie ich und bleibt auf dem Boden stehen und springt nicht aus dem Fenster.
Mhm.
Und hat die Hilfe. Und ich hatte übrigens auch die Cum-Ex, wenn Sie so wollen, Mittel oder Beute, ich habe mehr als 10 Millionen für meine Verteidigung ausgegeben. Ja, das ist natürlich nicht bei jedem Kronzeugen in den nächsten Strafverfahren der Fall. Der zweite Teil ist halt der, dass wir schauen müssen, wie geht man jetzt, oder was will man eigentlich jetzt auch in juristischer Art und Weise? Ne? Also dieser Paragraph, den wir da haben, der reicht so nicht hin. Also ich habe am Ende eine Bewährungsstrafe bekommen, sagen wir mal, es war ein salomonisches Urteil. Also, dass ich überhaupt angeklagt wurde, habe ich anders verstanden. Das sollte eigentlich so nicht sein, aber die Staatsanwaltschaft wollte das am Ende nicht wahrhaben oder nicht mehr wissen. Staatsräson. Ich wurde also angeklagt. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich mein Urteil bekommen habe. Die Staatsanwaltschaft wollte mich 3,5 Jahre im Knast sehen. Im Verhältnis mal zu Herrn Berger, der nicht kooperiert hat. Der hat zwei Verfahren gehabt. Der hat fast 10 Jahre gekriegt in Toto oder 12. Der mit Sicherheit 10 Jahre in Haft sein. Also insofern wollte die Staatsanwaltschaft mich 3,5 Jahre dort sehen und mir die Anwaltszulassung wegnehmen. Ich habe verstanden, ich kriege ein Absehen von Strafe. Das Gericht hat irgendwo in der Mitte eine salomonische Entscheidung getroffen. Mit 6 Monaten Abstand kann ich das ganz gut verstehen. An dem Tag des Urteils hätte ich das eigentlich anders haben wollen. Wie auch immer, Transparenz ist entscheidend. Und dafür, vielleicht ist das eine vierte Tonspur, des Buches, Sie haben mich ganz am Anfang gefragt, diese Geschichte, die ich jetzt hier erzählen durfte, in der Form, das weiß natürlich keiner. Es ist immer sehr schnell eine Schlagzeile gemacht, ja, das ist ein Schweinehund, der hat uns hier irgendwie 120, 30, 150 Millionen in einem Fall aus der Tasche gezogen und der hat bestimmt 5 Fälle gemacht. Das kurz zu konkret zu sagen. Die Richter in meinem Verfahren haben gesagt, das sind 2 O-Töne, die möchte ich hier, wenn Sie erlauben, kurz wiederholen. Ja. Die sind gut und schlecht gleichermaßen für mich. Herr Sterk hat mit seiner Arbeit als Anwalt einen Steuerschaden von 500 Millionen Euro verursacht. Das hört man nicht gerne. Er hat aber auch mit seiner Arbeit als Kronzeuge, und Klammer auf, wir glauben ihm seine Wendung, 650 Millionen Euro wieder reingebracht. Das sind 150 Millionen Euro plus. Und seit dem Urteil, das war am 3. Juni 2025, sind noch weitere 100 Millionen reingekommen. Also ich will davon nichts abhaben, um das auch wieder zu sagen. In Amerika würden sie davon 30% kriegen. Ja, ich bin dagegen. Man muss heute nicht irgendwie alimentieren oder incentivieren. Aber es gibt mir zumindest Seelenfrieden, wenn ich Ihnen oder anderen am Bahnhof in die Augen schaue. Ja, ich habe allen in die Tasche gegriffen, aber ich habe alles versucht, deswegen diese lange Geschichte, alles versucht, was in meiner Macht steht, bis an meine menschlichen Grenzen und darüber hinaus, um das wieder gut zu machen. Der zweite Satz, dann ist Schluss mit dem Statement, der zweite Satz in dem Urteil ist, ohne die Arbeit von Herrn Steck als Kronzeuge wäre das schwarze Loch, Notton, das schwarze Loch von Cum-Ex wahrscheinlich nie, aber mit Sicherheit nicht in der Kürze der Zeit, Klammer auf 10 Jahre, Klammer zu, aufgeklärt worden. Hm.
Ich bin bei und deswegen, wir können dann auch gleich nach vorne weggehen, aber jetzt dürfen wir quasi ja immer, darf man ja immer nicht vergessen, ne, der Anfang des Ganzen ist erstmal, stehen ja erstmal die 500 Millionen, die man dem Staat geklaut hat, federführend. Ja. Also und der innere Impuls, auch bei Ihnen, ist jetzt nicht quasi moralisch gewandelt, sondern den eigenen Kopf aus der Schlinge zu bekommen. Das sind schon mal, das ist auch legitim, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das ist jetzt erstmal quasi der Anfang der Ursache und die Folge oder vielmehr die Gründe für die Folge. Das ist ja mal das eine. Das andere ist bei Kronzeugen, und das ist jetzt natürlich schon eine spannende Frage. In Ihrem Fall würde ich jetzt auch behaupten, von außen als Nichtjurist betrachtet, der ich vielleicht eher journalistisch unterwegs bin, vielleicht manchmal auch ein bisschen das moralische Thema versuche, zumindest bei aller, ich bin nicht naiv, was die Welt betrifft, aber trotzdem auf dem Schirm zu haben, ist natürlich, es ist mehr als ein salomonisches Urteil. Am Ende des Tages kommen Sie ja da trotz alledem ja gut mit raus. Nach dem, was Sie nun mal als Architekt mit kreiert haben. Das muss man ja schon so sagen. Es ist also schon ein sehr höfliches. Am Ende kommen sie ja gut raus mit einer Bewährungsstrafe und sie dürfen sogar noch als Anwalt aktiv sein. Also im Großen und Ganzen ist es ja trotz alledem, auch wenn die Phase dazwischen natürlich schwierig ist und das wird man menschlich immer niemandem, völlig egal, ob man jemandem zu oder abgeneigt ist, ist das unterm Strich schon ganz okay. Und die Fragestellung, und da lassen Sie es da jetzt nach vorne diskutieren über das Thema Kronzeugen, ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Wir können natürlich auch, glaube ich, nicht ein, wie soll man das nennen, so ein Schlaraffenland kreieren für jemand, der einen Haufen Kriminelles an den Tag legt. Ich weiß, dass es in den USA natürlich sehr wohl möglich ist, aber es ist auch schwierig, jedem einen Freifahrtschein ins Schlaraffenland zu geben. Dafür, dass er eigentlich nur versucht, seinen eigenen Kopf zu retten.
I couldn't agree more. Mit allem, was Sie gerade gesagt haben, kann ich mich identifizieren. Aber ich würde es gerne noch ein Stück weit verdichten und unterstreichen, weil Sie haben vorher gesagt, da bin ich vielleicht kurz abgebogen, 2016 bin ich in die Vernehmung gegangen und ich hatte Angst und ich hatte, wie ich selber sagte, nicht sofort die Einsicht, mich strafbar gemacht zu haben.
Ja.
Das ist aber über die Jahre, die dann folgten und auch durch diese Reflexionen über Sachverhalte, die mir da entgegnet wurden, anders geworden. Also ich habe schon meine strafrechtliche Verantwortung gesehen, mir dann auch eingestehen müssen, was dazu geführt hat, dass ich, wie gesagt, beinahe aus dem Fenster gesprungen wäre. Und am Ende habe ich das Gott sei Dank nicht getan und bin da eingetaucht in die Aufarbeitung. Und das hat dann dazu geführt, dass ich alles, was ich wusste, gesagt habe, um, wie Sie richtig sagen, am Ende mit zwei tiefen blauen Augen davonzukommen. Ja, ich habe mich auch über das Urteil am Ende nicht beschwert. Tue ich auch heute nicht. Ich glaube, ich habe es gerade eben gesagt, jetzt verstehe ich das langsam. Wenn Sie da aber mittendrin stecken und alle jetzt kein martialisches Bild nutzen, aber wie gesagt, als Kronzeuge ist man halt alleine nackig auf dem Marktplatz und jeder darf alles machen mit ihm.
Ja?
Nochmal, es geht, das kommen wir jetzt zum letzten Teil Ihres Statements. Es geht mir heute weniger um Kai-Uwe Steck. Ist ja nicht das erste Interview, was ich jetzt gebe. Ist auch nicht der erste Podcast. Und ich sehe dann schon und höre dann auch in den Kommentaren, ja, Herr Steck will dafür anerkannt werden, was er da zwischen 2016 und 2025 war mein letzter Zeugenauftritt. Also ich war angeklagt und ich war in Bonn angeklagt und bin in München noch als Zeuge aufgerufen worden. Ich habe mich also dieser Verantwortung gestellt. Vielleicht ist es tatsächlich, ich reflektiere das mal für mich selber, vielleicht ist es tatsächlich menschlich, dass man dafür ein bisschen gesehen werden will, wenn man so viel, auf Deutsch gesagt, in die Fresse bekommen hat. Und nicht nur in die Fresse, sondern mir hat man auch zwischen die Beine getreten und ich habe alles abgekriegt, was es nur gab, weil ich immer alleine war. Nicht? Und ich komme gleich auf die Zukunft. Deswegen unterstreiche ich dieses Wort nochmal. So, nein, es gibt dafür kein Bundesverdienstkreuz. Weiß ich. Will ich auch nicht mehr haben. Ja? Oder dafür, das strebe ich nicht an. Um das auch mal allen, die hier zuhören, das zu sagen. Mir geht es wirklich in erster Linie um Menschen, die da kommen, weil, jetzt komme ich auf den Teil, den Sie gerade zuletzt sagten, Freifahrtschein für irgendwelche Leute zu kreieren oder auch nicht für Kai-Uwe Steck, man macht jetzt irgendwie 10 Jahre Missetaten und dann geht man da kurz hin, redet da ein bisschen rum und zieht einen Persilschein. Gott bewahre. Ja, die Sache auch in meinem Case ist viel komplizierter. Ja. Und ich habe diesen Persilschein nie bekommen und ich bin gut davon gekommen, um Ihre Worte zu benutzen. Jetzt wollen wir nicht vergessen, dass ich auch noch 24, irgendwas Millionen Euro zurückzahlen muss, wovon ich 11 zurückzahlen konnte und den Rest, ich glaube 13,5 fehlen noch. Die habe ich im Augenblick nicht. Ja, ich bin da nicht in der Lage, das zu leisten. Und ob meine Anwaltszulassung mir bleibt und wenn ich nachher Privatinsolvenz anmelden muss, das wird sich noch zeigen. Aber ich kämpfe halt weiter. Und das kämpft sich heute natürlich viel besser als vor 5 Jahren, als ich noch selber sozusagen mit Gitter vor den Fenstern rechnen musste.
Ja.
Es geht um die Zukunft, es geht um den nächsten Fall. Und da haben Sie natürlich jetzt was angesprochen, was viele Juristen, und hier hören bestimmt einige zu, total umtreibt. Und das ist auch richtig so. Und ich möchte einfach nur diese Diskussion anstoßen. Ich muss sie gar nicht mehr führen, weil ich auch nicht Abgeordneter in Berlin bin und ich bin auch nicht im Justizministerium. Aber ich weiß, dass das Bundesjustizministerium in Deutschland der Meinung ist, dass wir ein ausreichendes Kronzeugenrecht haben. Da muss ich sagen, bin ich ein lebendes Beispiel, dass das nicht der Fall ist. Weil es geht eben nicht nur darum zu entscheiden, lässt man ihn laufen, lässt man ihn nicht laufen. Und wir dürfen gespannt sein, wie der BGH demnächst sich dazu positioniert. Entscheiden ist, dass es gar nicht nur um juristische Fragen geht. Ich habe Ihnen ja heute mehrmals schon gesagt, was da auch für menschliche Dinge mit einhergehen. Und da wehre ich mich für mich und auch für andere, die da in Zukunft kommen, ein Stück weit schon mit Händen und Füßen, weil er ist natürlich leicht gesagt, der hat uns alle beklaut, der muss jetzt mal richtig, der kann das ruhig erleiden. Ja, das ist also, so ist ein Rechtsstaat nicht. Ein Rechtsstaat muss auch humanistisch sein in irgendeiner Art und Weise. Und deswegen plädiere ich sehr dafür, dass wir den nächsten Kronzeugen zum Beispiel mal immunisieren gegen zivilrechtliche Strafbarkeit, zivilrechtliche Haftung. In Amerika zum Beispiel gibt es ganz klare vertragliche Regeln. Ja, da gibt es da gibt es Regeln, dass sie sozusagen einen Vertrag machen mit dem Staat, dass entweder ihre Anklage, das ist Deferred Prosecution Agreement, dass sie entweder erst später angeklagt werden, nachdem der ganze Fall aufgearbeitet ist, oder dass sie sogar ein NPA, Non-Prosecution Agreement machen, mit allen zivilrechtlichen Immunisierungen dazu. Also ich sage ja nicht, dass wir das amerikanische System übernehmen sollen, aber wenn Sie da hingucken, das geht einfach besser. Und ich habe eine Menge Kontakt beruflich mittlerweile, kommen wir vielleicht dann nochmal dazu, was das jetzt für die Zukunft bedeutet, also nach dem Buch, eine Menge Kontakt mit etablierten amerikanischen Kronzeugenanwälten und Whistleblower-Anwälten. Und die lachen uns aus, also wie wir damit umgehen. Warum lachen die uns aus? Weil die natürlich sagen, also so kriegt ihr natürlich den nächsten Kronzeugen nicht. Und es sind ja nicht nur Kronzeugen in Deutschland. Sie haben jetzt mal für Cum-Ex gehört, machen wir es mal ganz konkret, lösen wir uns nicht von Cum-Ex. Cum-Ex ist 1,5% rechtlich abgearbeitet. Wir haben noch 1750 Beschuldigte, die weltweit irgendwo darauf warten, einen Zettel vom Landgericht Bonn zu kriegen. Warum spielt das in Bonn? Weil da ist das Bundeszentralamt für Steuern und deswegen ist das alles zentral dort. Wir haben sogar ein Gerichtsgebäude gebaut in Bonn für 45 Millionen, nur für Cum-Ex. Ja. Das ist in Siegburg. Die Leute dort nennen das die Cum-Ex-Falle. Sind aber keine Verfahren. Die haben mit meinem Fall eine Einweihungsparty gefeiert und haben dann noch die Plädoyers und und das Urteil gefällt, weil sie sonst keinen hatten. Ja, und das ist natürlich, sehen Sie, da passt was nicht. Warum? Wenn jetzt, Kai Uwe Steck kennt ja auch nur einen kleinen Aspekt von Cum-Ex. Ja? Weil der Sachverhalt so groß ist, habe ich natürlich die Fälle offenlegen können, die mich betreffen. Aber nochmal, das ist, ich habe keine Prozentzahl, aber um Ihnen ein Bild zu geben, das ist vielleicht 5% von dem Gesamtmarkt. Wahrscheinlich nicht mal. Ja. Der Gesamtmarkt ist so groß. So, wenn ich jetzt ein Whistleblower oder Kronzeuge, potenzieller Kronzeuge in Dubai auf der Palme, die gibt's, oder in Sydney oder in New York bin. Oder gehen wir gar nicht so weit. Ich kenne einige, die sitzen in England und sie haben von dort einen Pass. Kommen Sie freiwillig nach Deutschland, um sich hier einem Strafverfahren auszusetzen?
Unwahrscheinlich.
Ja, die steigen natürlich nicht mehr ins Flugzeug im Augenblick, weil sie immer Angst haben müssen, dass sie verhaftet werden. Ne? Aber die leben halt in goldenen Käfigen. Aber davon haben wir ja nichts. Wir haben aber was davon, das ist meine These, in dem konkreten Fall, aber auch für die zukünftigen Wirtschaftsskandale. Und da will ich vielleicht mich auch ein Stück weit positionieren. Ich habe nicht so viel Ahnung von Strafrecht, Gottlob. Ja? Ja. Ich kenne mich halt mit Wirtschaftsstrafrecht jetzt mittlerweile, Nolens Woden ist ganz gut aus. Und in solchen Verfahren brauchen wir diese Leute. Und das ist natürlich ein Zwiespalt, den wir alle, ich habe ihn ganz persönlich erlebt aus einer anderen Perspektive. Sie erleben den aus der Perspektive des Bürgers, der in Anführungsstrichen beklaut wurde. Ja, und jetzt hier jemand vor sich sitzen hat, der sagt, okay, das kann mir auch keiner mehr nehmen, das ist verbürgt, dass ich halt das alles mit aufgearbeitet habe, was ich konnte. Nur auf der anderen Seite haben wir ein großes Feld, was noch nicht aufgearbeitet wurde. Und da können Sie sich jetzt mal selber fragen, ob sie damit zufrieden sind, dass eben nach 10 Jahren Ermittlungsarbeit, und wir haben ein Gerichtsgebäude gebaut, nur 1,5% der Fälle abgearbeitet sind. Meinen Sie denn wirklich, dass die anderen Fälle noch abgearbeitet werden können?
Vermutlich nicht vollumfänglich, um es höflich zu formulieren. Ne? Das ist schon klar. Aber was ist eine Idee, ein Entwurf eines goldenen Mittelweges dafür? Persilschein kann es nicht geben. Ihre Erfahrung kann es vielleicht auch nicht geben, zugegebenermaßen. Wenn wir Whistleblower haben wollen, müssen wir was für sie tun, sonst werden sie nicht kommen.
Wir müssen sie schützen. Wie gesagt, in welcher Art und Weise, da bin ich nicht derjenige, der das richtig juristisch einfassen kann. Ich behaupte nicht, dass ich das Kronzeugenrecht neu erfinden möchte. Ich kann faktische Erfahrungen liefern. Die schlauen Menschen, Professoren, Juraprofessoren, Bundestagsabgeordnete.
Ja, wir wollen jetzt auch keinen Gesetzestext haben.
So ist es ja nicht. Ja, dass sie das hören, dafür dient das Buch übrigens auch, dass sie das hören und sagen, ja, okay, jetzt haben wir kapiert, wir müssen eine gewisse Art von Schutz, benutze wirklich nicht das Wort Immunisierung, Sie haben schon gemerkt, ich halte mich da zurück. Ein Schutz, zum Beispiel gegen zivilrechtliche Klagen und so weiter, bis hin zu Personenschutz. Also wie gesagt, es gab wirklich eine Zeit, wo mir nachgestellt wurde und da habe ich die Polizisten gefragt und dann haben die gesagt, ja, sie können Waffenschein machen oder wir können Polizeiwagen vor ihre Tür stellen. Da habe ich gesagt, wie bitte?
Mehr gab es noch nie in Deutschland.
Nee, ja, vor allen Dingen, die wissen ja nicht, was sie machen sollen. Ne? Also die würden, es ist ja nicht so, dass sie mir nicht helfen wollten, aber die waren auch so, ja, keine Ahnung. Ja, deswegen, da müssen wir halt ran. So, und wenn, das ist meine These, in dem nämlichen Fall oder auch in dem nächsten Fall, wenn wir aus Deutschland das Signal senden, und das machen die Amerikaner sehr gut, ich kann Ihnen ganz konkrete Fälle nennen, wenn wir das Signal senden, dass wir rechtliche und tatsächliche Wege und Mittel aufzeigen, wie eine solche Person sein Know-how zu uns bringt und nicht gleich durch einen Fleischwolf gedreht wird und am Ende auch keinen Persilschein bekommt, aber zumindest die Hoffnung haben kann, dass wenn er ordentlich liefert, und nicht irgendwie uns hinter die Fichte führt oder die Ermittler hinter die Fichte führt, uns als Bürger meine ich jetzt, dann kann er auch darauf hoffen, dass der Rechtsstaat eine milde Entscheidung in seiner Sache fällt. Weil viele, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wenn sie, natürlich will man auch irgendwann Klarheit haben, wie geht das Leben weiter. Ich kenne viele wirklich Leute, die sitzen auf der Palme in Dubai, unterschiedliche Charaktere. Zwei davon habe ich bewegen können, auch als Kronzeuge auszusagen. Die sind mir nachgefolgt. Die fliegen tatsächlich von Dubai immer ständig nach Bonn, aber die wissen auch nicht, wie es mit ihnen weitergeht. Die kommen immer als Zeuge und auf die muss man bauen für die nächsten Fälle. Aber die haben jetzt natürlich da drauf geguckt und haben gesagt, oh, ey, was mit dem Kai passiert ist, Stichwort auch Medien und so weiter. Was passiert jetzt mit mir? Die haben keine Klarheit, was ihren weiteren Weg betrifft. Das ist nach 10 Jahren, ist das nicht okay. Das ist auch ein bisschen, ganz ehrlich, das ist inhuman. Das ist inhuman. Weil Menschen denken wirklich die ganze Zeit daran, ich sterbe, ich komme in den Knast oder was auch immer. Das ist inhuman, wenn man das 10 Jahre offen hält und immer nur nimmt. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute auf der Palme und auch anderswo, die sagen, die lachen uns aus, die lachen mich aus. Die haben gesagt, du Vollpfosten, Otto, du Vollpfosten, das ist ein Deutscher, der lebt da. Du Vollpfosten, du hast dich da offenbart, du hast denen erzählt, was du weißt und das hat am Ende dazu geführt, dass du selber sozusagen in Kakao gekommen bist. So, mit dem möchte ich nicht tauschen, um das ganz klar zu sagen, weil der traut sich natürlich nicht weg von Dubai. Man weiß ja nicht, ob der mit Haftbefehl gesucht wird oder nicht. Aber trotzdem ist dessen Wissen oder überhaupt das Wissen von solchen Protagonisten sehr, sehr wichtig, um den Gesamtkomplex aufzulösen. Und wir müssen jetzt nicht alle von den 3.000 Leuten oder 3.600 Leuten, von denen ich hier spreche, mit einem Persilschein versehen. Aber 10 Leute aus den verschiedenen Komplexen reichen gegebenenfalls, um diese Fälle auch mal aufzuarbeiten. Weil es ist ja auch ein Fakt, wenn das Gericht, was da gebaut wurde, nach wie vor leer ist. In diesem Jahr, in 2025, hat es 2 Anklagen gegeben. Und das sind beides Leute, die geständig sind. Ja, warum läuft das nicht? Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich habe eine Vermutung, aber ich kann das nicht beantworten. Das ist aber einfach ein Fakt. Und der Fakt reicht schon mal, dass da irgendwas verbessert werden muss. Wir müssen Leuten, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen Leuten eine goldene Brücke zurück in die Legalität bauen. Und seien sie auch noch so krass verstrickt. Ich war auch krass verstrickt.
Ja.
Und es ist ja auch so, will ich jetzt nicht, ich habe am Anfang gesagt, ich habe gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Ich sage jetzt hier nicht, ich verteufel die Staatsanwaltschaft Köln. Also im Gegenteil, ich habe auch gute Erfahrungen gemacht. Die haben mir auch eine goldene Brücke zurückgebaut. Aber an der einen oder anderen Stelle war die Brücke noch sehr brüchig. Warum? Weil natürlich noch niemand darüber gegangen ist. Und das ist vielleicht das Bild, mit dem wir arbeiten sollen.
Nun ist dann natürlich auch, ich sag mal, die Mühlen mahlen sehr langsam in unserem Lande immer schon, was sowas angeht. Sowohl was Strafverfolgung angeht, die Recherche dazu in solchen Fällen, weil sie halt sehr komplex sind. Und wahrscheinlich ist es auch ein zu geringes Interesse daran etwas zu ändern, unabhängig davon, dass wir jetzt, wer mit wem, wie, wo vielleicht verstrickt sein könnte, das lassen wir im Reich der Saga. Also es muss ja noch nicht mal zwingend ein Eigeninteresse dahinter stecken. Manchmal ist es halt auch einfach ein politischer Unwille aus Inkompetenz oder Mangel an Erkenntnis, was wichtig ist und was vielleicht nicht so wichtig ist.
Das war ja mehr ein Statement, das hat Untiefen, was Sie sagen.
Absolut, mit Absicht.
Ich fange mal vorne an, das ist mir auch sehr wichtig. Man sagt immer so schnell und so leicht, ja, der Staat, Staatsversagen, der kommt nicht in die Strümpfe und so weiter. Und auch bei der Strafverfolgung und so weiter. Ich kann Ihnen Folgendes sagen. Ich habe ja nun eine Menge Leute kennengelernt, die beim Landeskriminalamt in Düsseldorf ihren Dienst tun. Und am Anfang fand ich die natürlich total doof und die fanden mich total doof. Und ich habe sehr viel Respekt vor diesen Menschen, weil die gehen jeden Tag zur Arbeit, von morgens bis abends sitzen die da und puzzeln da rum. Und ohne
100%ig, die würde ich nicht angreifen wollen.
In dem Buch sind auch zwei KHKs, da steht für Kriminalhauptkommissare, erwähnt. Die sind jetzt auch schon nicht mehr so ganz weit von der Pensionierung entfernt. Also die müsste man eigentlich weiter beschäftigen, weil ansonsten geht auch institutionelles Wissen verloren. So, aber worauf will ich hinaus? Ich wollte von dieser Abstraktheit weg. Ich habe es auch hier in den einen oder anderen Podcast schon mal gehört, man spricht dann vom Staat und so weiter. Das wird dann immer, und ich habe auch, das ist vielleicht ganz gut, das Bild, ich habe auch immer den Staat als unseren Gegner gesehen, als wir Cum-Ex gemacht haben und Steuern optimiert. Den Staat, das ist total abstrakt. Wenn man aber hinter die Kulissen schaut und dann in so einem Vernehmungsraum landet, dann sieht man da Menschen. Und am Ende sind das alles Menschen. Und überwiegend habe ich Menschen kennengelernt, die sehr ehrenvoll und hart daran arbeiten, solche Dinge eben aufzuklären. Also deswegen, ich kann an der Stelle vielleicht mal Werbung für die Doku machen. Da gibt es im ZDF den Systemfehler. Da kommen eine ganze Menge von diesen Menschen zu Wort. Das sind Finanzbeamte, Forensiker und was auch immer. Also ich stimme da nicht ein, dass hier gar nichts vorangeht. Auf der anderen Seite, ich komme gleich noch zu der politischen Komponente, sind die Untiefen. Auf der anderen Seite wiederhole ich, dass diese Menschen, die da ermitteln, die brauchen halt Täter, die am Ende zu ihnen kommen und sagen, ich kläre hier auf, und das wären dann später die Kronzeugen. Ohne diese Leute wird das in der Tat nicht klappen. Und das Zwischenergebnis sehen wir. Ist immer noch nicht zu spät. Aber deswegen, um das mal kurz einzuflechten, wir sind hier immer noch bei Cum-Ex, sehe ich das mit sehr viel Unbehaglichkeit, ein besseres Wort fiel mir gerade nicht ein, wenn jetzt schon da protestiert wird, wir müssen Cum-Cum aufbohren, und das geht 20 Jahre zurück und ist noch viel komplexer, und das muss jetzt auch die armen Ermittler, das ist unmöglich. Das kann man nicht mit herkömmlichen Ermittlungsmaßnahmen lösen. Das ist einfach ein Fakt. Das ist halt nicht einfach, da geht einer in den Laden und klaut ein paar Kaugummis, sondern es ist hochkomplex. Deswegen haben wir uns heute hier hingesetzt und das Thema mal angeschaut. Und da braucht es Hilfe aus der Industrie, deswegen braucht es Kronzeug. Drittens und letztens, ja, diese politische Komponente. Sie merken, ich winde mich da etwas, weil ich habe schon genug Ärger. Muss man jetzt nicht auch noch mit der politischen Kaste anlegen. Aber ich sag mal etwas salomonisch. Es ist natürlich eine interessante Frage, der wir mal nachgehen können. Oder auch diejenigen, die sich jetzt hier berufen fühlen und gerade auch noch Journalisten und Juristen und so weiter, eine Frage mal nachgehen, warum sind diese Gesetze eigentlich so gemacht worden, so ungelenkt, wie ich das vor einer halben Stunde beschrieben habe. Ich sage das mal ein bisschen plakativer. Das hat von 2001 bis 2010 gedauert, bis das ausgemerzt wurde. Es gibt andere Länder, die haben das im Handumdrehen gemacht. Warum hat das so lange gedauert? Sind die so doof? Natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Da sind auch da auf der im Finanzministerium und so weiter sehr intelligente Menschen. Und die haben eine juristische Ausbildung und eine Steuerausbildung und so weiter. Die sind mitnichten doof.
Jetzt.
Ich war noch nicht fertig. Erlauben Sie mir den Satz.
Ja, unbedingt.
Also muss es ja, das ist eine These, die stelle ich hier mal im Raum, die kann ich aber auch belegen, wenn Sie sie hinterfragen wollen, muss es ja einen Anreiz gegeben haben, warum man das so lange laufen lässt. Weil, nochmal, das ging schon in den 2001er Jahren und 2000er Jahren ging das los, war ein etablierter Bankentrade.
Warum ist das so,
ja,
Ihrer Meinung nach?
Also ich kenne keine Landesbank in Deutschland, die nicht involviert war. Ja, nehmen wir mal ein paar Namen, die WestLB zum Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel, spielt auch in Nordrhein-Westfalen, ist einer der größten Cum-Ex-Protagonisten gewesen, die ich je gesehen habe. Warum? Können Sie nachlesen, wenn Ihre Zuschauer das jetzt nicht glauben. Googeln Sie mal. WestLB, Ad-Hoc-Meldung, ich glaube, das war aus 2008, Daimler-Chrysler. Da gab es eine Ad-Hoc-Meldung, einen Tag vor der HV von Daimler-Chrysler. Ich glaube, die hieß damals wirklich nur Daimler-Chrysler. Ja. Wir haben 11% an Daimler-Chrysler erworben. Und der ganze Markt, Ad-Hoc-Meldungen sind ja dazu da, das wissen ja Ihre Zuschauer auch, um Transparenz im Kapitalmarkt zu schaffen. Da war der ganze Markt aufgeregt, die WestLB übernimmt Daimler-Chrysler. Zwei Tage später, also nach der HV, gab es eine neue Ad-Hoc-Meldung, wir halten 0% an Daimler-Chrysler. Da hätten sie auch drüber schreiben können, Ad-Hoc-Meldung, wir machen Comex. Was sie gemacht haben, die haben leer gekauft und die haben Kapitalertragssteuer in mindestens zwei, wenn nicht sogar dreistellige Millionenhöhe erwirtschaftet, durch diesen nämlichen Trade und auch weitere Trades. Und ich kannte später, ist mir das zugerufen worden.
Und Sie haben es eben so weit hochgehebelt, um das mal kurz quasi einzufangen, dann sind Sie über die Meldefristen gekommen, quasi.
Ja, richtig. So. Und warum machen Landesbanken das? Warum macht das eine HSH Nordbank? Ich meine, wenn Sie natürlich schon Finanzprobleme haben, wir sind in 2007, 2008, ja, und Subventionen gehen halt nicht direkt. Das ist jetzt eine These, die kann ich nicht belegen. Alles, was ich vorher gesagt habe, konnte ich belegen. Also meine These, die muss mir mal erlaubt sein.
Absolut.
Ja, wenn ich keine Subventionen schicken kann, dann lasse ich halt Comex laufen. Dann kann in Brüssel auch keiner sagen, das sind verdeckte Subventionen. Kriegt ja eh keiner mit.
Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge. Und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht's hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich. Und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level, und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Und doch hat man manchmal das Gefühl, in anderen Ländern funktioniert es ja auch besser. Also wir können, kann der Staat oder der Gesetzgeber, das ist vielleicht die richtige Formulierung, kann auch schneller umschalten zwischen auch politischen, keine Ahnung, Macht, Freundschaftsgefallen, welche Ebene man auch immer nimmt, und dem, was einigermaßen irgendwie gesetzlich fair ist. Das Wort fair ist an der Stelle immer ein bisschen schwierig, aber wir wissen, worauf wir hinaus wollen. Andere Länder kriegen das ja auch hin. Und da gibt es genauso gleiche Interessenskonflikte, nennen wir es mal so, gegenüber der Allgemeinheit. Wie Sie selber ja sagen. Andere Länder machen halt so und es ist umgestellt.
Ja, es gab auch Länder, die das überhaupt nicht hingekriegt haben. Ne? Also da, ich kann mich da jetzt nicht so Allgemeinplätzen hinreißen lassen. Es gibt sicherlich Länder, die das besser hingekriegt haben. Es gibt auch Länder, die das gar nicht gemacht haben, also die gar nicht Cum-Ex erleiden mussten. Nehmen wir mal UK. Ja. Da gab es das nicht, obwohl das auch möglich gewesen wäre. Jetzt können Sie fragen, warum. Ja, ich sage an der Stelle immer ganz plakativ und platt, die haben halt nicht in ihren eigenen Garten gepinkelt. Ne? Also die ganzen Leerverkäufer, die haben sich halt die Länder außerhalb von UK vorgenommen. Und damit der Boden nicht zu heiß wird, haben sie das nicht bei sich selber gemacht. Das ist natürlich auch eine Frage, deswegen sage ich Mindset. Ich will jetzt hier nicht die ganze Finanzindustrie freisprechen. Die haben halt schon ein ziemliches Predator-Mindset. Das hatte ich auch. Ja, und von daher ist vielleicht, um Ihre Frage jetzt noch, oder war ja eher ein Statement, um das ein bisschen zu transzendieren, würde ich sagen, was können wir denn daraus ableiten, was können wir denn daraus lernen? Wir können vor allen Dingen daraus lernen, dass wir mehr Transparenz schaffen müssen. Ich werf mir heute insbesondere noch eins vor, dass ich das nicht aufgedeckt habe, früh genug, also vor den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, dass ich nicht, dass wir nicht zur Finanzverwaltung gegangen sind. Das ist der Biss in den Apfel, den Herr Berger und ich dann sozusagen zusammen unternommen haben.
Ja.
Und die Industrie übrigens auch, die ganze Beraterindustrie. Wir haben, deswegen mussten Sie sich die ganze Vorgeschichte anhören, immer Dinge gemacht, die wir am Ende der Finanzverwaltung gezeigt haben. Und dann fanden die das doof und dann musste man zum BfH gehen und musste da 8 Jahre drüber sich streiten. Bei Cum-Ex war es genau andersrum. Da haben wir über Jahre hinweg versucht, Dinge, also umso mehr der Gesetzgeber da ungelenk oder gelenk was gemacht hat, haben wir immer mehr versucht, Dinge zu kaschieren. Auch ich. Was heißt das? Also wir haben nichts jetzt so schwarzgeldmäßig gemacht, aber ich sag mal vom Sprachstil her, vor dem ersten Gesetz, ich will Ihren Zuhörern da mal ein bisschen Leben reingeben, vor dem ersten Gesetz 2007 haben wir ganz offen diesen Sachverhalt geschildert, in Gutachten zum Beispiel, die Herr Berger geschrieben hat. Da gibt es einen Leerkäufer und da gibt es einen physischen Eigentümer und der Leerkäufer kauft von einem Leerverkäufer und das ist eine Bank und da wird nicht nochmal abgeführt und wir kriegen hier eine Erstattung, weil das war unser Mandant. Und da haben wir auch unsere Anwaltsvergütung gekriegt. Natürlich sehr auskömmlich, ne? Nicht einen normalen Stundensatz, sondern halt dann, so sind wir auch an diese Millionenbeträge gekommen. Wir haben halt partizipiert an den Profits unserer Investoren. Total offen. Ja. Und dann 2007 kommt dieser ungelenke Gesetzentwurf und auf einmal, das wurde mir bei Gericht auch immer vorgehalten, steht da in dem Gutachten drin, es handelt sich um eine Arbitrage-Strategie über den Hauptversammlungstag, wo Preisineffizienzen am Kapitalmarkt ausgenutzt werden. Auf dem Satz können Sie jetzt einmal rumkauen. Und ich kann den auswendig merken, Sie, weil der mir natürlich 20 Mal um die Ohren gehauen wurde, wenn nicht sogar 100 Mal. Ja? Arbitrage-Strategien, Preisineffizienzen. Das ist natürlich hasenfüßig.
Ja.
Ich war hasenfüßig, Berger war hasenfüßig, weil wir, und das, da sehen Sie auch schon den Ansatz vom Eventualvorsatz, der mir dann hinterher um die Ohren geflogen ist. Ja, da sind da im Hinterkopf, laufen dann auch so Dinge ab. So, was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Diese Hasenfüßigkeit, ich hab sie ablegen müssen, nolens volens, ja nicht freiwillig, weil ich halt dahin geführt wurde, durch jeden Fleischwolf gedreht wurde, bis ich mir das dann eingestanden habe. Und da will ich auch nicht wieder hin in diese Hasenfüßigkeit. Deswegen sage ich, wir müssen Transparenz machen, schaffen. Ich beobachte diese Hasenfüßigkeit, jetzt ein bisschen ernsthafter formuliert, ist halt Angst vor Repression. Sei es jetzt staatlicherseits, sei es medialer Reputation und wer was mit Cum-Ex zu tun hat, ist persona non grata. Als Bank wollen sie doch immer nur davon wegkommen.
Ist schon klar.
Ja? So, jetzt gibt es natürlich einige Banken, die haben sich in den Vordergrund gespielt und einige Banken, die haben sich schön bewusst verabsentiert. Was ich mir vielleicht für die Zukunft wünschen würde, bei Cum-Ex wird das nicht mehr passieren, dass wenn so etwas passiert, wenn so ein Thema aufkommt und Sie merken, bei Cum-Ex ist es sehr, ist ja nicht von Anfang an strafbar gewesen, sondern es war eine Phase, wo es sehr heiß diskutiert war und wo dann gab es die ersten Gegenmeinungen, aber es gab auch einige, die haben das gesagt, dass das legitim ist und. Da hätte die Industrie aufstehen müssen und gesagt, so Finanzminister, wir setzen uns jetzt an einem Tisch, Schluss mit diesem Hin und Her und wir machen dir ein Gesetz und verbrämen da irgendwas, alles auf den Tisch und dann Gesicht in Wind. Das ist vielleicht etwas, was ich gelernt habe aus diesem ganzen Thema. Das würde ich auch immer Leuten erzählen, die das jetzt für die Zukunft hören wollen, sei es bei Banken, gut, die fragen mich nicht mehr so oft, aber auch, ich habe natürlich schon einige Mandanten, die wissen wollen, wie kommen sie da raus, ja, Gesicht in Wind.
Ja, ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Finanzindustrie sich hinstellt und sagt, oh, guck mal, wir haben hier ein Problem, lass uns das jetzt mal klären, das wird nicht passieren. Für alle anderen Beteiligten mag das natürlich noch Sinn ergeben.
Also die Hoffnung, die will ich nicht aufgeben. Ja, ich weiß, dass natürlich, klar, Sie kennen die Finanzindustrie in- und auswendig, ich kenne sie, aber das meine ich mit Mindset.
Ja.
Da muss man natürlich anfangen, nicht mehr bei den Leuten, die so alt sind wie Sie und ich. Ja, das ist einfach, wir sind geprägt durch bestimmte Zeiten und gewisse Phasen. Aber deswegen schreibe ich dieses Buch auch insbesondere für junge Leute. Und ich habe in meinem letzten Podcast gesagt, wenn Sie Student sind und eine Uni will mich einladen, dann komme ich. Ja. In der Tat hat es da auch schon einige Einladungen gegeben. Wir müssen die nächste Generation mit einer gewissen Sensibilität ausstatten, die ich nicht hatte. Ich war geprägt von meinen Umständen, die sind da aufgeschrieben. Höher, schneller, weiter, you eat what you kill. Und mir ist es völlig egal, was die Leute neben mir machen. Ich sage jetzt nicht, dass die Finanzindustrie zur Caritas wird. Da müssen wir uns nichts vormachen. Die gehen dahin, money is passion, die gehen dahin, um mehr Geld zu verdienen. Aber das sind auch nicht alles degenerierte Leute. Verstehen Sie, da müssen wir es wieder runterbrechen. Wir müssen es wieder runterbrechen auf die Menschen, die da arbeiten. Ja, ich gebe Ihnen gerne, Sie merken, ich arbeite gerne mit Bildern. Ich selber, aber auch die Leute, insbesondere Banker, mit denen ich gearbeitet habe, die waren auch liebevolle Familienväter. Die sind morgens aufgestanden, die haben ihre Kinder in die Kita gebracht, dann sind sie in die Straßenbahn gestiegen und dann sind sie in die Bank gegangen und dann haben die sich 10 Stunden, 12 Stunden lang zu einem Jäger, zu einem Prädator gemacht, um funktionieren, um abends wieder nach Hause zu gehen und wieder liebevoller Familienvater zu sein. Und warum ist das so? Weil der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Wenn da oben Leute sind, die genau das vorleben und es nur noch darum geht, höher, schneller, weiter und nicht auch ein Stück weit Verantwortung für, also ein Banker hat auch Verantwortung für dieses Land, genauso wie ein Politiker oder wie ein Anwalt.
Definitiv.
Und wenn man da vorne anfängt, ich habe keine Hoffnung mehr für unsere Generation, in Anführungsstrichen, aber die Nächsten, die da kommen, da habe ich Hoffnung.
Ist aber die Lehre am Ende des Tages nicht doch eher, also A, muss man erstmal ja die Wurzel des Problems insofern anpacken, als dass man dieses Katze- und Maus-Spiel insofern unterbindet, als dass man jede Form von Schlupflöchern schließt. Das wäre mal die eine Ebene. Und die andere Ebene ist natürlich die Nummer, wo man sich auch klar machen muss, dass man, also dass es so etwas wie Cum-Ex immer geben wird, solange es Schlupflöcher gibt. Und dass die Welt nur noch komplizierter wird, darin das zu finden, zu unterbinden, da wir halt nun mal in einer sehr internationalen Welt sind, immer einer digitaleren werden, wenn wir mal so Richtung Krypto oder sonst was denken. Das heißt, man kann es eh nicht mehr packen. Das ist ja auch das Problem, da sitzt halt jeder in auf der Palme oder sonst wo. Weil es halt nun mal ein sehr internationales Geschäft ist. War es immer und es wird nicht weniger werden.
Oh ja, also wenn ich hinten anfangen darf, also das wird X10. Ja. Ja, deswegen werden wir wahrscheinlich hier in 5 Jahren sitzen und gucken uns den nächsten Bitcoin-Skandal an. Ich hoffe für mich, dass ich nicht involviert bin und Sie auch nicht. Und wir, ja. wir das sozusagen aus theoretischer Sicht anschauen und sagen, okay, das ist genau das. Kriegt man nur noch aufgedeckt, wenn man Leute hat, die da sozusagen aus dem Innenraum berichten. Da bleibe ich dabei. Aber ganz vorne nochmal angefangen. Ich würde jeden jetzt hier sozusagen ermutigen wollen, nicht die Flinte ins Korn zu werfen und sagen, ja, Staat kriegt das sowieso nicht hin. Und dann, ich höre mal so viele von bestimmten Leuten so Plattitüden, ja, die Kleinen hängt man auf, die Großen lässt man laufen. Also ich bin das lebende Gegenbeispiel. Aber natürlich sind auch einige Große, die da draußen rumlaufen und den muss man natürlich jetzt nachstellen. So, wo ist die Hoffnung? Die Hoffnung ist, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, weil Sie andere Länder angesprochen haben. Ich nehme mal die Schweiz als Beispiel. Die Schweiz hat auch Cum-Ex, wie gesagt, erlitten. Allerdings nicht durch Schweizer Banken, sondern die hat das durch ausländische Banken erlitten. Also da sind wir wieder bei dem internationalen Thema. Wir müssen uns da anschauen, dass das immer internationaler wird. Aber warum haben Schweizer Banken das nicht mit der Schweiz gemacht? Das ist eine berechtigte Frage. Und da geht es um Staatsverständnis. Es will jetzt nicht zu abstrakt werden, das sind andere Berufe hier, die hier sitzen und saßen, da solche Statements abzuhängen. Aber ein kleiner Denkanstoß. Das Staatsverständnis in der Schweiz ist ein anderes, ist ja sehr basisdemokratisch und eben die Schweizer sind auch keine besseren Menschen, was Steuern betrifft. Ja, also ich kenne eine Menge, die auch immer jaulen, dass sie viel Steuern zahlen müssen in der Schweiz. Aber sie würden im Gros, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber hier Gaussche Normalverteilung. Also die große Menge von Bankern und Bürgern und so weiter, die würde das einfach nicht machen. Woher weiß ich das? Weil wir das Schweizer Banken vorgeschlagen haben. Berger und ich waren bei einer Schweizer Bank und haben gesagt, ey, ihr habt 30%, da heißt das Verrechnungssteuer, ihr habt 30% Kapitalertragssteuer, das ist noch ertragreicher als in Deutschland. Da haben die gesagt, ein Schweizer Banker macht das nicht. Ja, also jedenfalls nicht für die Schweiz. Ob sie das dann anderswo gemacht haben, das lasse ich jetzt mal unkommentiert.
Genau. Ja.
Was lernen wir daraus? Dass, wenn wir es schaffen, eine gewisse Kooperation zwischen Industrie und Staat, zwischen Finanzindustrie und Staat hinzubekommen. Das basiert auf der einen Seite auf Transparenz und zweitens auf eine Gemeinsamkeit. Jetzt will ich jetzt hier nicht irgendwie Märchen erzählen, aber der Unterschied im Staatsverständnis, und ich habe jetzt in beiden Ländern viel Erfahrung gesammelt. Wir haben halt in Deutschland, das wissen Sie auch, ich mache das jetzt seit 25 Jahren als Anwalt, das Verständnis, der Staat kann jeder Bürger jetzt nicht mal, der Staat will mit Steuern eigentlich immer nur unser Bestes. Der ist nicht fair und der greift uns immer nur in die Tasche. Da haben die meisten Deutschen haben, und auch bei Banken ist das so weit verbreitet in Deutschland, da ist ein Staatsverständnis, die wollen uns berauben, ja, Raubrittertum. Und deswegen, der Reflex ist natürlich, wir hauen dagegen. So, und das, die Exzesse sind dann solche Leute wie ich und Berger, die dann solche Sachen da sich ausdenken. Das ist ein Exzess, ich will das nicht rechtfertigen, das ist ein Exzess. Aber im Grundsatz, das ist ein Mindset, die da oben wollen uns berauben und deswegen müssen wir uns dagegen wehren. Und dann kann jetzt jeder mal fragen, ob er sein Arbeitszimmer ein bisschen größer macht, als es eigentlich ist in der Steuererklärung oder seine Raumpflegerin dann nicht angibt oder jeder hat da seine Erfahrung. In der Schweiz ist das Staatsverständnis ein Stück weit ein anderes. Und deswegen wäre mein Plädoyer, bringt die Leute zusammen. Die müssen einfach mehr in die Kommunikation. Dass die Leute in Berlin sich nicht nur mit Lobbyisten treffen, sondern die sollten sich halt auch mal wieder, haben sie früher übrigens immer mal wieder gemacht, sich auch mit Bankvorständen treffen und nicht nur dann, wenn Polen offen ist und die Banken pleite gehen, sondern auch mal im Diskurs. Und da gibt es eine Menge, wo der eine und der andere, ich mache jetzt keine Politiker-Bashing hier, sondern wo der eine oder andere mehr Verständnis füreinander kriegen kann. Also das war jetzt ein sehr politisches Statement, aber wäre meine Hoffnung wirklich.
Hoffnung ist ein gutes Schlusswort, Herr Steck. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Oh, vielen Dank, dass Sie mir das ermöglicht haben. Danke.
So, Freunde hier da draußen, ich hoffe, wie gesagt, es war heute mal was anderes, aber auch ein paar spannende Facetten nach vorne, wie man vielleicht die Welt auch zu einem besseren Ort macht, ohne dass wir jetzt alle gleich fromme Samariter werden, denn das ist recht unwahrscheinlich. Ansonsten, wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, Feuer frei, das können wir alle ab. Muss er abkönnen, ist so. Wie ihr dem ganzen Thema steht. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Vielen Dank für den Besuch.
Danke.
Wir sehen uns alsbald wieder. Bis dann. Ciao.